Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, dem Phil von The Hop Meeple und
Bastian von Fenris Board Games.
Und wir haben uns heute wieder einen hochberühmten Gast eingeladen. Wen haben wir denn da?
Ich bin der Thomas und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, der Thomas von Better Board Games oder andere kennen ihn auch noch von Play That Funky Board Game auf Instagram.
Stimmt, das ist ja schon gar nicht mehr wahr, aber das stimmt. Da könnte man mich vielleicht auch noch von her kennen.
Ja, das Wörtchen wahr passt dann schon.
Ja, du erinnerst mich gerade dran, ich habe da schon, glaube ich, lange nichts mehr gepostet. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen.
Wäre schön, ja.
Ach, Instagram ist kaputt. Das funktioniert nichts mehr.
Ich sehe, ich habe nichts verpasst.
Nee, stimmt.
Das Leiden der Instagrammer.
Ja, eigentlich schon.
Nee, sehr schön, dass du da bist. Wir machen heute wieder eine kleine Talkrunde. Wie wir es auch immer tun, wir starten mit einer Brettrunde, dann gehen wir noch kurz auf deine Person ein und dann würden wir mit dem Thema, unserem Hauptthema heute starten, und zwar thematische Spiele oder alles um thematische Spiele oder eben nicht thematische Spiele. Genau.
Ein Traum.
Dann ein Traum, nicht wahr? Deswegen würde ich gleich mal mit der Brettrunde anfangen. Wir stellen ein paar Fragen. Bitte sofort beantworten, nicht lang drüber nachdenken, dass wir einfach so ein bisschen dich einschätzen können. Starten wir. Lieblingsspiel.
Blood on the Clock Tower.
Hast du nachts schon mal von einem Brettspiel geträumt?
Perfekte Überleitung, ja, von Blood on the Clock Tower regelmäßig.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Also Hauptfigur weiß ich nicht, aber ich würde sehr gerne nach Everdell ziehen, wenn ich mal in Rente bin. Da würde ich dann, egal welche Rolle ich da übernehme, Hauptsache ich habe da ein schönes Häuschen.
Das ist schön tatsächlich. Ja. Ja. Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Darf ich Taylor Swift sagen oder ist das irgendwie zu weit von fern? Die könnte natürlich noch ihre Freundin Blake Lively und Ryan Reynolds mitbringen. Ich glaube, da hätten wir einen lustigen Abend.
I bet so. Größtes No-Go am Brett, Spieltisch?
Ja, da habe ich ja letztens erst ein Video dazu gemacht. Ich würde sagen, Schummeln ist für mich das größte No-Go. Also bei allen Sachen habe ich Toleranz, aber wenn jemand schummelt, da habe ich echt ein Problem mit.
Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Natürlich, selbstverständlich.
Süß oder salzig?
Gerne beides. Es soll ja für jeden was da sein.
Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das denn?
Oh Gott, ich glaube, dass ich alle Regeln auswendig könnte und einfach irgendein Spiel aus dem Regal ziehe und das sofort erklären kann, ohne mich darauf vorzubereiten.
Das ist die Lieblingsantwort. Dein Lieblingsthema?
Ich würde sagen Abenteuerspiele mit einer Story.
Spielerfarbe?
Lila.
Würfel oder Karten?
Vom Haptischen würde ich sagen, bin ich eher der Würfel-Guy. Aber ich glaube, mit Karten kann man mechanisch mehr machen. Ich bleibe trotzdem bei Würfeln.
Sehr cool, dann will man schon die Brettrunde schließen. Ich hätte gedacht, dass du bei den bei der Berühmtheit tatsächlich, ich kann mich nicht, es ist ein Video, was du mal gemacht hattest, und da hattest du gesagt, dass du gerne mal mit Lacerda spielen möchtest, dass das mitunter eines deiner Goals im Boardgame Live wären. Ich hätte gedacht, dass du das antwortest, aber ja. Taylor Swift würde ich jetzt auch nicht, würde ich auch nicht verneinen, nein.
Ich dachte, ich will mal ein bisschen groß träumen. Mit Lacerda zu spielen wäre ja sogar realistisch möglich. Ja. Mit Taylor, glaube ich, wird das eher nicht so klappen. Aber wenn mit Lacerda, dann tatsächlich nicht in so eine Messe umfällt, sondern bei ihm, ich stelle mir das ja immer so vor, dass der auf so einer portugiesischen Ranch lebt und immer abends auf der Veranda sitzt und dann seine Ideen so zu ihm kommen und er ein Glas Rotwein trinkt. Und in der Situation würde ich, glaube ich, gerne mit ihm ein Spiel spielen.
Ich würde mich dem gerne anschließen.
Ich nehme dich mit.
Das ist dann jetzt dein Sehr Traum, gut. Ne?
Ne, er hat mich beim Wein schon gehabt. Daher. Ach so, ja, okay. Ne, sehr schön. Dann, wenn wir mal zu dir kommen. Und zwar, wie hat bei dir das Ganze denn angefangen? Ganz klassischerweise. Also Brettspiele und das Thema nach Instagram. Also wir hatten das ja auch vom Christoph, dass du ja über Instagram dann auf YouTube gegangen bist. Wie war denn der Prozess da für dich? Also erstmal Brettspiele, wie bist du da dran gekommen oder wie da dran gekommen? Und was hat dich bewegt, ein Influencer zu werden.
Ein Influencer. Also standardmäßig ist es schon, glaube ich, gebe ich erstmal die gleiche Antwort wie die meisten. Ich habe natürlich als Kind auch schon ganz viele Brettspiele gespielt, aber wir hatten ja damals irgendwie nichts außer Monopoly, Risiko und Phase 10. Und ich glaube, so in das Hobby eingestiegen bin ich so vor 12 Jahren ungefähr, weil wir da auch wieder vermehrt Zeit zu Hause verbracht haben und ich mir dachte, wäre doch mal wieder schön, ein Spiel zu spielen. Und man hat mal diese ganzen alten Schinken im Regal. Und dann habe ich gedacht, ich informiere mich mal, ob es nicht irgendwie auch neue Sachen gibt. Habe den großen Fehler gemacht, dass ich in München in verschiedene Kaufhäuser und Spielwarenläden gegangen bin, um mich da zu informieren. Das hat nirgendwo hingeführt. Aber dann durch diverseste YouTube-Kanäle und so bin ich dann auf Sachen wie Pandemie und Seven Wonders und King of Tokyo und so aufmerksam geworden. Und dann habe ich relativ schnell Feuer gefangen, weil ich gemerkt habe, was für eine unfassbar große Bandbreite eigentlich da existiert. Und ich meine, das ist jetzt 12 Jahre her, also mittlerweile gibt es ja noch viel, viel mehr Sachen, die da thematisch und mechanisch bedient werden. Und ich hatte damals schon überlegt, ich würde gerne auch irgendwas Kreatives machen in dem Bereich. Also ich habe sehr profitiert davon, von so Kanälen wie Shut Up and Sit Down oder Dice Tower. Also im deutschsprachigen Raum gab es damals ja noch gar nicht so viel. Ich glaube, Spielama und der Martin Klein waren die einzigen. Und dachte mir damals schon, es wäre eigentlich cool, auch selber was zurückzugeben und was in die Richtung zu machen. Habe das aber aus Zeitgründen dann eigentlich nie gemacht. Und irgendwann habe ich mir an einem Spieleabend oder Spielenachmittag gedacht, lass doch mal einen Instagram-Kanal aufmachen und einfach mal so ein bisschen posten, was ich so gespielt habe. Und daraus ist das dann erstmal entstanden. Das habe ich dann ja auch für ein paar Jahre gemacht. Und irgendwann hat mich der Christoph, da habe ich ja auch mitbekommen, als der seinen Kanal aufgemacht hat, das muss so Ende 2018 gewesen sein, habe mich dann gefragt, ob ich beim Spiel des Monats mitmachen will. Da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil das ja relativ überschaubar ist, auch vom Aufwand her. Und ja, dann haben wir uns auf verschiedenen Messen getroffen und haben da viel Zeug gemacht. Und irgendwann hat er dann gefragt, ob ich nicht mehr machen möchte. Und dann ist es so nahtlos ineinander übergegangen. Dass ich jetzt kein Instagram mehr mache, liegt eigentlich vor allem daran, dass ich irgendwie gar nicht die Zeit habe, so mehrere Sachen gleichzeitig zu bedienen. Und ich muss auch ehrlich sagen, bin ich Instagram müde geworden auch ein bisschen. Also so, was da so an Content möglich ist und wie die Algorithmen da funktionieren und so, hat dann am Ende auch nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann ist das so ein bisschen ausgelaufen.
Nachvollziehbar.
Die Algorithmen sind, glaube ich,
allen gerade ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Wir sind ja nicht auf YouTube umgestiegen, sondern hier mit unserem Podcast.
Ja, aber der macht auch Spaß. Also aus dem
ja,
das ist ja immer die Hauptsache, ne, muss ich sagen.
Absolut, oh, ja. Absolut. Weißt du eigentlich, welches das erste Brettspiel war, was du gespielt hast? Hast du da noch irgendeine Erinnerung, beziehungsweise kannst du es irgendwie herleiten?
Das allererste, meinst du?
Das allererste, ja.
Boah, es könnte sein, dass es sogar das klassische Obstgarten war. Also zumindest habe ich das bei mir dann auch irgendwo mal entdeckt. Also das haben wir besessen. Und das ist ja auch so ein Einsteiger. So Fische angeln, Obstgarten, diese Sachen. Ich weiß auch, dass ich mit Monopoly traktiert worden bin. Das hat mir nie Spaß gemacht. Also da wusste ich irgendwie als 6-Jähriger schon, das ist nicht meine Art von Spaß. Und dann solche Sachen halt wie Cluedo zum Beispiel. Das hatten wir auch sehr oft. Oder die Peking-Akte, kennt ihr die noch?
Boah.
Das war eigentlich auch so ein Deduktionsspiel. Da musste man dann
ewig alt.
Ja, und ich weiß noch, dass ich war, glaube ich, zu jung, als ich das bekommen habe. Ich habe gar nicht richtig verstanden, wie das ging, aber ich weiß, da war noch so ein Codiergerät dabei und da waren diese Karten in so dieser roten Schrift drüber, die konnte man dann nur lesen, wenn man die in dieses Codiergerät reingeschoben hat. Das fand ich so toll, dass ich das unbedingt haben wollte, ohne dass ich wirklich kapiert habe, wie das Spiel eigentlich mechanisch funktioniert.
Aber das Gefühl kenne ich tatsächlich auch. Ich hatte damals als Kind, ich weiß nicht mehr, von Wolfgang Kramer das Spiel Columbus geschenkt bekommen. Das kennt keiner wahrscheinlich. Ich habe es nicht verstanden damals als Kind. Das war mir dann zu hoch, hat dann ewig in diesem Schrank vegetiert. Aber ich kann mich, als ich wieder mit Brettspielen angefangen habe, habe ich dann gleich diese Erinnerung gehabt. Da war doch dieses eine Spiel, das Columbus-Spiel. So, vielleicht sollte ich mir das mal wieder zu Gemüte führen.
Ich habe damals Hero Quest gespielt.
Ja, also Hero Quest ist an mir ja vollkommen vorbeigegangen. Ich habe mir jetzt letztens überlegt, ob ich mir das nicht mal kaufen soll. Einfach mal diese Lücke zu schließen. Aber alle, die es, sagen wir mal, positiv in Erinnerung hatten, haben alle gemeint, kauf's dir nicht, weil da die Nostalgie 80% ausmacht und das Spiel eigentlich gar nicht so geil war. Aber ich finde, es sieht schon total toll aus, wegen diesen ganzen Komponenten, dass man so kleine Tischchen und so aufbaut. Also es, glaube ich, hätte mich als Kind auch total gereizt.
Ja, da muss ich auch sagen, ich habe das ja als Kind viel gespielt, aber ja, ist, glaube ich, schon die Nostalgie drin. Aber was ich sagen muss, mein Sohn, der hat sich alle Teile jetzt gekauft. Also alles mit Zusatz, Erweiterung. Also im Grunde genommen, es zieht auch heute noch gut, muss man sagen.
Dein Sohn hat sich die gekauft?
Ja, mein Sohn hat sich die zum Geburtstag Dings gewünscht und dann von seinem Kommunionsgeld und so hat er sich die gekauft, ja.
Nice.
alles richtig gemacht, wie war das?
Wollte ich gerade sagen, ja. Der Brettspielpapa hat alles richtig gemacht.
Genau. Genau. The Nerds of Tomorrow.
Genau.
Du, ich weiß auch nicht, wo dein Phase 10 geblieben ist. Ich finde es leider auch nicht mehr. Aber hier, guck mal, da ist so ein Kickstarter online. Mal schon. Was ist Kickstarter, Papa? Egal. Drück da mal drauf.
Genau. Genau. Eine Nadel, die
du hast es gekauft, also musst du es auch bezahlen.
Ja, das.
Zum Thema Rage Quit, was ja immer auch mal wieder ein Thema sein kann am Spieltisch. Hast du einen frustrierenden Moment oder den frustrierendsten Moment für dich? Kannst du den beschreiben?
Boah, das ist schwierig. Den frustrierendsten Moment kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß, dass ich generell sehr, sehr ungeduldig werde, wenn die Leute zu lange über ihre Züge nachdenken. Also wenn ganz, ganz viel Downtime herrscht und man das Gefühl hat, die Zeit verläuft rückwärts, das macht mich innerlich völlig fertig. Aber da muss man auch sagen, da bin ich mittlerweile auch irgendwie toleranter. Das machen die meisten Leute ja irgendwie nicht aus böser Absicht. So einen richtigen Rage-Quit habe ich persönlich nie erlebt. Also weder selber gemacht, noch dass ich jemand anderen dabei beobachtet hätte. Und es gab zwar schon immer wieder mal Spielmomente, die dann auch vielleicht schwierig waren, aber jetzt nie so krass, dass das jetzt so im Gedächtnis geblieben wäre, als es war der schlimmste Moment am Spieltisch. Da wird mir jetzt spontan nichts einfallen.
Na, Glück gehabt. Ich habe schon den einen oder anderen Ausraster mal.
Echt?
Ja.
Okay. Also, nee, weil ich könnte es jetzt auch nicht sagen.
Das ist nicht immer so ganz, lustig.
Also dass es schon mal laut wurde, das habe ich schon mal mitbekommen, aber jetzt richtig komplett ausraster und ich gehe, nee.
Mir fällt gerade was ein, es hat ja so richtig therapeutische Qualitäten hier. Ich habe tatsächlich als Kind mal einen Rage-Quit gemacht und zwar bei meiner Tante. Da haben wir immer an Weihnachten gespielt und da war ich irgendwie so traurig, dass ich verloren habe, dass ich wirklich die Komponenten einfach vom Tisch gefegt habe. Und dann haben die gesagt, wir spielen mit dir nie wieder. Und sie haben Wort gehalten. Sie haben nie wieder mit mir gespielt. Oh. Es war wenigstens konsequent.
Das stimmt. Aber auch hart.
Na, ich glaube, dass man sich zu Teilen wirklich als Eltern hier und da schon sehr bemüht hat, sich dann mit dem Kind hinzusetzen etc. Dementsprechend ist das ja auch nicht so ganz. Also man hat ja teilweise auch dann nicht so viel Spaß. Vor allem dann, wenn man kein Brettspieler ist. Und dann wird einem noch so gedankt, in Anführungszeichen, da kommt relativ schnell diese Situation auf. Aber bei mir war es auch als Kind, das war meine Schwester, die wir hatten Dickmanns neben dem Tisch stehen oder auf dem Tisch neben dem Brettspiel stehen und ich habe gewonnen. Sie hat sich so aufgeregt, dass die ganze Packung genommen hat und auf den Boden geworfen hat. Und da hast du ein richtiges, den Teppich voll dieser Schoki gehabt. Die hatte ich bloß damals gekauft mit meinem bisschen Geld. Da habe ich mich natürlich dann total auch aufgeregt über meine Schwester und habe dann nachher einen Löffel genommen und es aufgegessen.
Bei mir war es bei mir selber nicht, aber eine Bekannte, die hat erzählt, ihr Sohn hat das Spielmaterial genommen und im Klo runtergespült. Das war viel schlimmer, also so gesehen.
Das ist hart.
Ja. Es gibt alles, glaube ich.
Also kommt natürlich aufs Spiel drauf an, ne? Wie schlimm es dann wirklich war.
Ja, das stimmt.
Wenn es dann noch so einen geilen Titel hat wie Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, dann wäre es nicht so schlimm.
Die Ironie würde mir aber gefallen.
Ja, genau, das wäre super. Rage Quit bei Mensch ärgere dich nicht. Ja. Das wäre doch eine Überleitung zu thematischen Spielen.
Sehr gute Überleitung.
Ja, genau, vor allem mit Mensch ärgere dich nicht.
Ja, genau. Also das finde ich äußerst thematisch. Äußerst thematisch.
Ja, also ich auch. Also diese Miniaturen in vier verschiedenen Farben, die ja eigentlich im Endeffekt gleich aussehen, aber trotzdem alle so ihren eigenen Charakter haben. Und auch dieser Würfel, also ich muss schon sagen, das kommt da schon richtig rüber.
Wobei, wenn man sich jetzt mal genau anschaut, eigentlich ist es ein äußerst thematisches Spiel. Weil, also ist die Geschichte zu Mensch ärgere dich nicht, ist ja, also soll sein, dass es aus Indien kommt. Okay. Und es ist eigentlich ein religiöses, ein religiöses Spiel oder hat religiöse Anleihen quasi, dass man mehrfach das Leben durchleben muss, bevor man dann quasi in Nirvana kommt. Also sprich, du kommst ja immer mal wieder raus und musst wieder auf den Start zurückgehen. Das ist quasi dieser Kreislauf, bis du dann irgendwann es wirklich schaffst, bis zum Schluss hinzukommen. Das ist das Nirvana. Also wenn man möchte, hat das ja schon eine Thematik dahinter, die wir aber im Westen komplett gar nicht übernommen haben.
Bei der 5. Auferstehung schmeiß ich das Brett aus dem Fenster. Wie war das?
Ja, also wenn man das so interpretiert, glaube ich, kann man da schon was rausziehen. Das hätte man mir mal vielleicht so erklären sollen als Kind.
Ja, dann hätten wir viel lieber verloren.
Wie heißt das? Ich glaube, auf Englisch beziehungsweise auf in Indien heißt es Panchisi, oder?
Ich glaube,
ja.
Parchisi oder Panchisi, ich weiß nicht.
Parchisi.
Parchisi, bin ich ganz sicher, genau. Sehr gut, dann offene Diskussion.
Hast du noch mehr so thematische Knaller wie Mensch, ärgere dich nicht im Petto?
Ja, dann fangen wir doch erstmal an, die Baseline zu setzen.
Nehmen wir Schach.
Einfach mal zu sagen. Nee, also ich meine, wir können ja in vieles reininterpretieren, aber um eine Baseline zu setzen, wann ist ein Spiel thematisch? Also wie definieren wir denn ein thematisches Spiel? Ist es tatsächlich, dass du einen Mechanismus hast, der irgendwie an ein Thema gebacken ist, oder ist es tatsächlich, dass du es total immersiv hast und dich dann eintauchen kannst und alles andere um dich herum vergisst? Was heißt es denn, ein thematisches Spiel zu haben? Hat also da irgendjemand von euch eine Idee? Wie sieht's mit dir aus, Thomas?
Ich finde, dass du das schon relativ gut gesagt hast. Also ich meine, einmal ist natürlich die Frage, welches Thema hat das Spiel überhaupt? Da kann man ja auch unterschiedlich kreativ sein. Aber die Frage ist eben, ist dieses Thema da einfach nur drüber geklatscht? Oder versuchen die Mechanismen, dieses Thema tatsächlich umzusetzen? Das würde für mich ein thematisches Spiel ausmachen. Wenn ich das Gefühl habe, das, was ich tatsächlich mache in dem Spiel, ist das, was thematisch auch vorgegeben ist. Gibt ja ganz oft diesen Fall, dass man irgendwas spielt und denkt sich, ist jetzt eigentlich vollkommen egal, ob die Plättchen jetzt Bauwerke sind oder Piratenschiffe. Das wäre das gleiche Spiel auch mit einem anderen Thema. Aber wenn ich tatsächlich mich so fühle, wie das, was ich da tue, zum Beispiel eine Insel erkunden oder gegen einen großen Alten kämpfen oder versuchen, die Welt zu retten, und sich das wirklich so anfühlt, bestes Beispiel finde ich immer Kitchen Rush. Das ist ja eigentlich ein Echtzeit-Spiel, bei dem wir ein Restaurant managen. Und da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da so unter Stress und unter Druck. Das fühlt sich wirklich an wie in so einer Großküche zu stehen. Das macht für mich persönlich dann die thematische Umsetzung tatsächlich aus. Also unabhängig davon, was es dann für ein Thema ist. Also ich finde, man kann sich auch in ganz dröge Themen einarbeiten. Die können auch ganz spannend sein, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist das, was ich hier auch wirklich im Spiel tun soll.
Dem kann ich beipflichten, ja. Also dieses Aneinanderbacken von Optik, Thema, also ich würde es nochmal erweitern um Optik, Thema und Mechanismus, weil Thema ist ja das eine, das ist ja nicht nur, das ist ja, kann ja Flavortext etc. sein, aber Optik spielt ja meines Erachtens da auch nochmal sehr stark rein. Also eines der thematischeren Spiele ist zum Beispiel Everdale, finde ich, weil es halt ist total immersiv, du bist halt da und es ist alles knuffig, es sieht alles super aus, das Artwork sieht super aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wie ein Igel fühle, wenn ich die Igel-Fraktion habe. Aber es ist halt ein Gesamtgefühl.
Ja, das ist witzig. Wir haben vor kurzem ja ein Video veröffentlicht. Da haben wir auch unsere Community abstimmen lassen. Was sind so eure besten und lieblingsthematischen Spiele? Da war Everdell auch mit dabei. Und da gab es tatsächlich rege Diskussionen in den Kommentaren, bei denen viele auch gesagt haben, das wäre für sie kein thematisches Spiel. Weil theoretisch würde das ja mit jedem anderen Thema auch funktionieren. Das ist eigentlich ein klassisches Eurogame. Aber ich sehe das auch ähnlich wie du. Ich finde, wenn die Welt so einladend ist, dass man sich da zu Hause fühlt und dass man das Gefühl hat, ja, ich baue hier mir eine kleine Stadt auf, dann reicht mir das oft auch schon, um in dieses Thema einzutauchen. Ist natürlich nicht die Königsdisziplin. Da kann man natürlich mit Mechanismen noch viel mehr machen. Aber trotzdem, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein super Beispiel, Everdell, ne? Also da könnte ich mich wirklich reinlegen, wenn ich das auf dem Tisch aufgebaut sehe.
Absolut. Ja, ich denke, Grunde genommen bei Euros hast du immer das Problem, oder was heißt Problem, aber da kannst du immer irgendein Thema drüber legen, ich glaube. Aber die Frage ist halt immer, wird es dir dann noch gefallen? Spricht es dich dann noch an? Ich glaube, das ist halt oft der Punkt.
Aber ja. Ich finde immer, dass das immer so eine relativ, wie soll ich sagen, Es ist, also für mich ist das schon fast eine Klischee-Geschichte, zu sagen, ein Euro-Spiel hat, also kann nicht thematisch sein. Das wird ja, gibt, man kann ja sagen, okay, es ist, ja, es gibt so zwei Fraktionen, die einen sagen, es ist so, die anderen sagen,
ja,
es gibt Ausnahmen, ja. Aber also ich gehöre eindeutig auch zu der Fraktion dazu, die sagt, es kommt drauf an, es gibt Eurogames, da kannst du egal was drauf klatschen, ob du jetzt Waren hin und her schubst im Mittelalter oder irgendwas produzierst in der Neuzeit, das wäre total wurscht. Aber es gibt andere, wo es dann wirklich schön zusammenpasst, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, da mache ich wirklich was und ich kann dann reinsteigen. Tatsächlich, ja.
Ich finde tatsächlich, dass die Spiele von Vita Lacerda, über den wir es vorhin hatten, da ein gutes Beispiel sind. Also da habe ich auch das Gefühl, er denkt das Thema zuerst. Also ich finde, das merkt man bei vielen Spielen, waren da erst die Mechanismen im Vordergrund und dann hat irgendein Redakteur gesagt, komm, Mittelalter geht immer. Oder hat sich jemand überlegt, ich möchte wie bei Vinhos gerne die portugiesische Weinwelt abbilden und möchte ein Spiel machen, wo wir unsere Weingüter aufbauen und unseren Wein verkaufen. Und wie kann ich das jetzt mechanisch umsetzen? Und das finde ich, in den allermeisten Fällen kann man das relativ gut sehen, gerade wenn man das Spiel öfter gespielt hat, was zuerst da war, das Thema oder die Mechanismen. Und ich finde, wenn das Thema zuerst da ist, spricht mich das persönlich immer schon sehr an. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute Mechanismen weiterentwickeln und da coole neue Kombinationen machen. Aber wenn jemand vom Thema aus denkt, wirkt es halt irgendwie auch gleich von Anfang an immersiver. Also man kommt da irgendwie einfach schneller rein in diese ganze Geschichte.
Da gebe ich da recht, ja. Also da gibt es große, tatsächlich große Unterschiede, ja. Aber beim Vita Lacerda ist es tatsächlich so. Also die meisten, ich würde nicht sagen alle, aber die meisten sind da, die fühlen sich dann auch entsprechend an.
Ja, also Weather Machine jetzt vielleicht nicht unbedingt. Da hat man dann schon das Gefühl, jetzt muss man irgendwie noch drei Umdrehungen der Mechanismen einbauen und das Ganze ist ja sowieso eher Science Fiction. Ja. Aber ich würde schon auch eine Lanze brechen dafür, dass Eurogames schon sich auch sehr thematisch anfühlen können. Wobei natürlich da vielleicht nie die gleichen Sphären erreicht werden wie bei irgendeinem abenteuer-thematischen Spiel, wo viel gewürfelt wird, wo vielleicht irgendwie noch eine Story noch mit dazu erzählt wird. Wobei zum Beispiel Pandemic Legacy würde ich jetzt auch ehrlich gesagt eher als Eurogame bezeichnen. Und da war ich wirklich all in. Also gerade bei der ersten Staffel, das war wie eine richtig gute Netflix-Serie gucken. Da konnten wir gar nicht erwarten, wann der nächste Spieleabend ist, weil wir wissen wollten, wie es weitergeht.
Ja, I can relate, wie man so schön sagt. Und ich, also wenn wir hatten vorher im Vorfeld, da Basti und ich nochmal gesprochen, so noch schnell eine Liste aufgebaut, welche Spiele wir denn thematisch finden. Und ich bin auf ein Spiel gekommen, was ich nicht gleich auf dem Zettel hatte, aber als ich dann meine Spielewand quasi durchforstet hatte, bin ich dann drauf gekommen und es war irgendwie so Schuppen von Augen, ja. Zug um Zug. Ich finde Zug um Zug, auch Zug um Zug Legacy, total thematisch. Obwohl es ja eigentlich, es ist vielleicht kein Eurogame per se, aber es ist auch kein Abenteuerspiel. Es ist irgendwas. Es ist also ein thematisches Familienspiel, möchte ich es mal so nennen. Und da wirst du immer wieder ins Thema reingeholt. Du hast Züge und die baust du dann entsprechend hin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann auch entsprechend Sachen miteinander verbinde. Und für mich ist das tatsächlich thematisch.
Mhm. Ja, obwohl auch da kannst du ein anderes Thema drüber legen, ne? Also denke ich. Grunde genommen.
Über Züge kannst du kein anderes Thema drüber
nehmen. Ja, du könntest ja einfach nur Karren im Mittelalter nehmen oder so, die dann Handelsrouten haben. Grunde genommen ist das, könntest du auch das oder Kutschen oder, also Grunde genommen kannst du auch da.
Ja, aber das wurde sehr oft, also es gibt ja Spiele, die sowas Ähnliches gemacht haben, ne? Also wo wir gerade bei Kutschen sind, da hatten wir Ton und Taxis, die ja ähnlich gedacht hatten. Mhm. Dann mit den Karren oder mit den mittelalterlichen Verbindungen hast du ja auch genug Spiele, die das machen. Aber die sind nie so, die sind das fühlt sich dann eher abstrakt an, egal wie viel Artwork da drum war, gebaut war oder nicht. Das mit den Zügen fand ich halt immer nahbarer. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, wie ein Thema dann entsprechend auch für dich thematisch, und vielleicht ist das auch eine stark individuelle Geschichte, ja. Weiß nicht, wie ihr das seht, dass je nachdem, wie nah oder fern du einem Thema bist, dass das halt auch nochmal ganz, ganz stark mit reinspielt, ob du was thematisch finden kannst oder nicht.
Ja, da würde ich zustimmen, und zwar in beiden Richtungen. Also auf der einen Seite spricht dich vielleicht etwas mehr an, mit dem du schon vorher Berührungspunkte hattest oder wo du irgendeine Leidenschaft für hast. Und du kannst die Sachen auch vielleicht viel mehr wertschätzen. Also du, wenn du jetzt, ich meine, gut, Zug um Zug ist natürlich jetzt ein sehr, sehr einfaches Spiel, aber wenn du jetzt ein anderes Eurogame nimmst, wo vielleicht ein bisschen mehr Mechanismen drin sind oder bestimmtes Artwork oder bestimmte Plättchen, wenn du dich dann in dem Thema gut auskennst, erkennst du vielleicht einfach kleine Details, bei denen du wertschätzen kannst, dass sich der Autor wirklich Gedanken im Vorfeld gemacht hat, die andere, die mit dem Thema sonst keine Berührungspunkte haben, vielleicht gar nicht so erkennen würden. Also von daher, glaube ich, ist das sicherlich auch ein wichtiger Punkt, wo man herkommt und was einen persönlich interessiert.
Habt ihr denn konkrete Beispiele? Wenn jetzt jeder, also ich meine, wir haben jetzt ja schon zwei genannt, Thomas, wie sieht's bei dir aus, Basti? Hast du ein Eurogame, was du jetzt als thematisch bezeichnen würdest?
Als thematisch bezeichnen? Ja, Agricola würde ich schon als thematisch bezeichnen. Aber auch das, denke ich, ist wieder ersetzbar. Aber im Grunde genommen würde ich da auch schon eine gewisse Thematik reininterpretieren. Aber ich weiß, ist immer schwierig. Also wenn ich über thematische Spiele nachgedacht habe, bin ich meistens bei Dungeon Crawlern oder irgendwas gedacht oder Abenteuerspielen.
Wobei ich gebe dir zu deinen zwei Aussagen, die du jetzt gerade getroffen hast, tatsächlich recht. Also ist es auswechselbar, das Thema bei Caverna, Agricola, siehe Caverna.
Ja, ne? Freundschaft, Versprecher.
Genau. Ja, genau, richtig. Voll. Es ist genau das, eigentlich dasselbe Spiel. Das eine ist ein bisschen sandboxy, das andere ist ein bisschen mehr geleitet. Ich fand aber von Stunde 1 tatsächlich Agricola auch thematisch, weil du ja irgendwie im Mittelalter einen Bauern spielst. Und teilweise ist das schon tough, da überhaupt die ernähren zu können, vor allem dann, wenn du das Spiel noch nicht verinnerlicht hast oder wenn bestimmte Karten, sagen wir mal, nicht in der besten Reihenfolge auftauchen, ja. Und daher fand ich es da schon von der Härte des Spiels, wenn man es gerade anfängt zu erkunden, dann schon relativ thematisch. Mittlerweile finde ich es nicht mehr so thematisch, weil man es dann halt auch schon sehr oft gespielt hat und dann weißt du halt, was kommt etc. und dann fängst du auch an, komplett anders zu rechnen. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund.
Ich finde ehrlich gesagt, dass Uwe Rosenberg generell thematische Eurogames macht, wenn ich an ein Fest für Odin denke, da kannst du ja in der Spielanleitung hinten ist ja ein riesen Almanach, wo er zu jeder Karte und zu jedem Gegenstand noch zig historische Sachen dazu geschrieben hat. Und natürlich ist es im Endeffekt ein abstraktes Gepuzzle und ich suche mir eins von 63 Worker Placement Feldern aus. Aber der hat sich schon vorher Gedanken gemacht, wie die Leute zu dem Zeitpunkt gelebt haben und welche Tiere die da hatten und wann sie auf Plünderfahrt gefahren sind und dass das irgendwie alles in sich kohärent ist. Das kann man vielleicht auch bei dem Spiel ignorieren, wenn man einfach nur auf die Symbole guckt und schaut, wie ich meine Siegpunkte optimieren kann. Aber mir persönlich gefällt sowas immer gut, wenn ich merke, da hat sich jemand wirklich mit den Hintergründen auch aus historischer Sicht beschäftigt. Deswegen würde ich das auch dann schon als thematisch bezeichnen, auch wenn ich mich jetzt nicht wie ein Wikinger fühle in dem Moment.
Mhm. Ja, es ist, kann ich auch, also diese Liebe zum Detail, die er dann entsprechend hat oder die der Verlag da macht, also hat man ja auch beim Aller Erde entsprechend gesehen, da gab es ja auch so ein Almanach, was auch erklärt hat, was um Aale dann entsprechend historisch passiert ist. Also das bringt auch an der Stelle Thematik rein, aber Das ist halt eine Thematik, die man auch entsprechend genießen wollen muss. Was für ein Satz. Ich meine, eloquent. Das halt, ja. Weil am Ende des Tages musste ich ja hinsetzen und auch so dieses Extraheft lesen, ja. Weil im Spiel zumindest mal einen großen Teil du das Thema dann doch weniger merkst.
Ja, das stimmt. Also mir ist auch ein anderes Beispiel eingefallen, weil ich das jetzt auch am letzten Wochenende gespielt habe, wieder mal, und zwar Lewis and Clark. Das ist auch ein ganz klassisches Eurogame, wo man seine Hand managen muss und wo man Meeple einsetzt auf dem Spielplan, um Aktionen zu machen. Und im Endeffekt ist es ein Wettrennen und wer zuerst am Ende des Flusses ankommt, gewinnt. Und das muss man halt machen, indem man halt möglichst ökonomisch seine Sachen darunter spielt. Mhm. Aber jede einzelne Karte basiert auf irgendeiner historischen Person aus dieser Zeit. Und da ist hinten auch ein Anhang drin, wo nochmal erklärt wird in der Regel, wer das eigentlich alles war. Und selbst die Aktionen, die die dann bereitstellen, ist auf eine abstrakte Art und Weise auch wirklich das, was die damals tatsächlich auch dieser Expedition bereitgestellt haben. Das erkennt man natürlich dann nur, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, und du kannst es auch vollkommen ignorieren. Aber ich finde sowas immer sehr beeindruckend, weil da hat man auch das Gefühl, dass da waren nicht die Mechanismen zuerst, sondern da hat sich jemand echt das Thema zurechtgelegt und sagt, darüber möchte ich ein Spiel machen. Und das möchte ich jetzt so umsetzen, dass sich das wirklich so anfühlt wie diese Expedition damals.
Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Habe ich lustigerweise vor kurzem aufgebaut, leider nicht gespielt, weil was dazwischen kam. Aber auch definitiv ein Spiel, was mal wieder spielen muss. Ist aber auch, habe ich auch als sehr thematisches Spiel an der Stelle in Erinnerung.
Ja, kannst du empfehlen. Ja, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich ein großartiges Spiel. Und nichtsdestotrotz, finde ich, hat man natürlich bei so Eurogames dann immer so ein gewisses Limit, was man erreichen kann. Und klar, wenn du dann eher auf diese Ameritrash-Schiene gehst oder so das, was man auch als thematische Spiele bezeichnen würde, und dann packst du irgendwie so ein Nemesis aus und hast irgendwie eine coole Spielgruppe in einem abgedunkelten Raum, ein bisschen Alien-Soundtrack im Hintergrund, und der Puls geht schon irgendwie über die 100 drüber, weil du einfach nicht weißt, wen kannst du da trauen, und dann springt plötzlich die Alien-Queen um die Ecke und sagt, hier bin ich, hier geht's nicht weiter. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Art von thematischem Erlebnis. Oh, ja. Und aber da ist es ja auch so, da war das Thema, ich meine, das könnte auch Alien das Brettspiel heißen. Also ich verstehe gar nicht, das ist ja schon so nah dran, da könnte man ja fast schon Rechtsstreit anfangen, obwohl nicht Alien draufsteht.
Absolut, aber ja.
Da war jemand halt offensichtlich Fan von den Filmen, von gerade von Ridley Scott und von James Cameron, und dachte, dieses Spielerlebnis möchte ich gerne auf den Spieltisch zaubern, und das ist auch wunderbar gelungen. Und das sind natürlich dann die Spiele, wo du auch abends heimgehst und dann Geschichten zu erzählen hast. Oder wenn ich dann noch wochenlang danach dich noch dran erinnerst, ob das war die Session und da ist dann das und das passiert, und ich habe dem Phil die ganze Zeit vertraut, aber dann hat er mich doch irgendwie, er hatte mir das Messer in den Rücken gejagt und ist mit der Raumkapsel abgehauen. Und das ist natürlich was Spiele auch schaffen können, und das ist natürlich dann auch mal eine Schippe geiler, als wenn es einfach nur ein Eurogame ist mit einem guten Thema.
Ja, absolut, wobei ich aber auch hier tatsächlich sagen muss, also man sagt ja immer, dass Eurogames so mechanismuslastig sind, aber der Ami-Trash oder diese urthematischen Spiele, jetzt bleiben wir bei Nemesis, ist ja eigentlich der Mechanismus genau der, dass du diesen Überraschungsmoment hast, dass du ganz viele Zufälle hast und dass du dann nochmal unterschiedliche Ziele hast, die sich dann auch während des Spiels verändern können. Und das führt ja dazu, dass du das Spiel dich ja da reinzwingt, sowas zu fühlen, also sowas, das ist als thematisch zu fühlen, weil du ja immer, du musst da mit den anderen spielen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Aber das macht das Spiel ja auch mit dir. Ich finde das immer so krass, dass es halt, weißt du, das eine, den Eurogames sagt man das Thema teilweise komplett ab, weil man sagt, ja, das ist sowieso nur Mechanismus Geplöppel. Und ein Ami-Trash oder ein thematisches Spiel, das ist halt, da ist nur das Thema. Und ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, es ist aber das Spielmechanismus oder die Spielmechanismen, die eigentlich dazu führen, dass du, wenn noch eine gute Story drunter baust, dann entsprechend auch diese Gefühlswelt erleben kannst. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also ich würde dir da absolut zustimmen. Und man kann ja auch nicht sagen, dass Eurogames immer sehr, sehr mechanisch sind und viele Regeln haben, und die thematischen Spiele, die sind nur Story und Erleben. Also wenn ich jetzt an solche Sachen denke wie Arkham Horror, das Kartenspiel, oder auch mein liebes Robinson Crusoe. Also das ist ja extremst regelintensiv, ne? Also was es da für Statuseffekte gibt und für Keywords und für Plättchen und was in welcher Situation genau passiert. Bei Nemesis ist ja genau das Gleiche. Also da muss man schon auch regelfest sein, wenn man das spielt, weil sonst gibt's immer wieder so kurze Pausen, wo man irgendwas nachschlagen muss, wie jetzt genau was funktioniert. Ich sehe das auch so. Also das wäre für mich jetzt kein Hinderungsgrund zu sagen, das findet man nur in Eurogames, und da wäre jetzt irgendwie eine krasse Dialektik zwischen diesen beiden Arten von Spielen.
Regelfest sollte man immer sein, ja.
Ja, das stimmt.
Aber ja, das ist tatsächlich etwas, was also bei thematischen Spielen oder so Ami-Trash, wenn du da tatsächlich nicht sattelfest bist, das zerstört dir so viel. Im Eurogame macht es meines Erachtens gar nicht so viel aus. Da ist es teilweise schon fast normal, nachzuschauen, so unter Motto, ich habe jetzt 1000 Sachen durchgerechnet und hier kann ich, was ich, 20 Punkte machen, aber muss gucken, ob ich das auch hier und da wirklich darf. Ne? Und das zerstört aber diesen Flow meines Erachtens nicht so, wie bei jetzt bei einer Nemesis, wenn du da jetzt noch 3 Stunden nachschauen möchtest oder musst.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, wenn die Queen dich dann aufhalten möchte, die Alien Queen, und du, Moment, ich muss erst mal nachgucken, ob sie das darf.
Es wäre in einem Film, wäre das dann so, hold on, da gibt's so einen Freeze-Frame, und dann wird die vierte Wand durchbrochen und man guckt erstmal in die Spielregeln nach. Was kann ich mit der Alien Queen alles machen?
Just wait a second, just stand there, please.
Ich finde, also für mich gibt's immer so 2 Sachen, die mich zu der Erkenntnis kommen lassen, dass es ein sehr thematisches Spiel war. Zum einen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Regeln sich thematisch erschließen lassen, also wenn sich das intuitiv anfühlt und ich denke, das ist aber eine komische Extra-Regel, die ist wahrscheinlich nur wegen dem Balancing jetzt so drin, das kann man sich dann oft ja auch gar nicht so gut merken, aber wenn man sich es thematisch herleiten kann, warum bestimmte Dinge so gespielt werden müssen, wie sie eben in den Regeln stehen, dann finde ich das immer schon sehr stark. Und das Zweite ist tatsächlich, wenn mich ein Spiel auf irgendeine Art und Weise so berührt oder beschäftigt, dass ich im Nachgang darüber nochmal nachdenken muss. Also Beispiel wäre für mich auch zum This War of Mine. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt.
Mhm. Also nur am Computer.
Ja. Ja, also ich habe es witzigerweise nur als Brettspiel gespielt. Ich habe es nie am Computer gespielt. Und das ist ja im Endeffekt auch ein sehr, sehr mechanismenlastiges Spiel. Es hat mich auch ein bisschen an Robinson Crusoe erinnert. Aber da ist das Thema so stark, weil man da auch so moralische Entscheidungen treffen muss. Die könnte man theoretisch ja auch ausblenden und sagen, naja, ich mache einfach jetzt das, was spielmechanisch für unsere Gruppe jetzt halt am günstigsten ist. Aber dadurch, dass du diese Geschichten da eben mitliest und dann steht da irgendwie ein Familienvater mit seinem kleinen Kind vor der Tür und sagt, kann ich bitte irgendwie noch bei euch unterkommen? Und du musst dann diese Entscheidung treffen, machen wir das oder machen wir das nicht? Das löst was in einem aus. Und wir haben das, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Mal gespielt damals. Und es war wirklich so, dass jede Partie uns dann noch hinterher im Gedächtnis geblieben ist und wir dann auch noch ewig drüber diskutiert haben. Was ja eigentlich so lustig ist, dass man sich darüber quasi Gedanken macht, hätten wir das tun sollen? Hätten wir diesen armen Mann jetzt da irgendwie wirklich draußen stehen lassen sollen oder hätten wir es anders noch hinbekommen, obwohl es ja nur ein Brettspiel ist? Das ist für mich dann auch immer ein Zeichen dafür, dass das vom Thema einfach gut umgesetzt ist.
Absolut. Aber ich finde, thematische Spiele haben ja, also können ja durch mehrere Sachen getrübt sein. Ne? Also wenn wir jetzt vorher nochmal das aufgreifen wollen, von wegen dem Thema nicht regelfest sein oder vielleicht, dass die Regeln sich nicht wirklich erschließen thematisch, ne? Dass du halt was komplett Konträres liest als das, was du vielleicht auch erwartest. Aber ich glaube, was auch noch so untergeordnete Geschichten sind Sachen wie auch Qualität des Spielmaterials oder von Miniaturen, ob Miniaturen dabei sind etc. oder wie die Komponenten entsprechend sind. Also seht ihr das auch, dass es halt auch dazu gehört? Also wenn wir jetzt mal da bei, sagen wir mal, Qualität bleiben, Qualität des Spielmaterials, dass zum Beispiel ein Spiel total gut sein kann, aber wenn die Qualität nicht stimmt, man da irgendwie das Gefühl hat, okay, da fehlt mir was, weil das habe ich schon bei 1-2 Spielen schon gefühlt, so irgendwie schade, dass es jetzt nicht irgendwie sich besser anfühlt oder dass die Karten, was weiß ich, sich wie Billigpappe anfühlen. Das hat mir dann auch die Immersion genommen. Nimmt das die Immersion oder nimmt das Thema, also das Thematische auch weg für euch?
Das ist die Frage, wo da die Grenze ist. Also für mich ist tatsächlich Komponentenqualität, Artwork, all diese Sachen, die sind für mich tatsächlich schon wichtig, um ein immersives Spielgefühl zu erzeugen. Und die Spiele bleiben dann auch mehr hängen. Andererseits ist es auch so, dass die Spiele auch mehr enttäuschen können. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe 120 Euro ausgegeben und das sieht total prachtvoll auf dem Tisch aus und dann merke ich, dass das Spiel aber lame ist, dann bin ich irgendwie noch enttäuschter, als wenn es nach nichts ausgesehen hätte. Also ich finde es tatsächlich schon, für mich persönlich ist es schon ein Faktor, wie sehr mich das in das Spiel reinzieht.
Ja, für mich aber auch. Also sehe ich auch so. Also wenn die Komponenten eher schlecht sind und die Optik überhaupt nicht irgendwie die Thematik rüber transportieren kann, dann ist das für mich doch, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, muss ich sagen.
Ich finde auch gerade Artwork ist total wichtig. Ja, also ich meine, Everdell hatten wir ja vorhin als bestes Beispiel, aber es gibt halt wirklich Illustrationen, die ziehen dich so rein und die ziehen dich so in den Bann, dass du wirklich dich schon in dieser Welt zu Hause fühlst. Und dann gibt's halt auch wirklich so absolut super generisches Artwork, das vielleicht gar nicht mal unbedingt schlecht gemacht ist, aber das halt keine Persönlichkeit ausstrahlt und keinen Wiedererkennungswert. Und dann weiß ich nicht, also ich bin dann irgendwie da nicht so immersiv drin. Also gerade wenn es so generische Fantasy- und Science-Fiction-Sachen sind, die man schon tausendmal gesehen hat, das bleibt dann bei mir irgendwie nicht so hängen und catcht mich einfach nicht.
Ja, absolut. Das kenn ich da auch bei wo man bei Komponenten sind, bei Eurogames, also wenn sie auch thematisch sind und da zum Beispiel ein Handelthema drauf ist, brauche ich auch Metallmünzen, damit sich das nochmal geiler anfühlt. Also zum Beispiel, was weiß ich, ist jetzt vielleicht nicht das thematischste Spiel, ich habe es aber gerade vor ein paar Tagen wieder gespielt, Kutnahora, was auch so ein historisches Setting hat, eben wie man so eine Stadt aufbaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich großartig eine Stadt aufbaue, also wir tun das zwar, aber was ich da eher immersiv finde, ist, dass dadurch, dass wir was bauen, da die komplette Wirtschaft sich verändert und dass das halt immer sehr interaktiv ist und dass sich da immer was weiterentwickelt. Und da ist man ständig nur dabei, Geld auszugeben, Geld einzunehmen. Und da waren mir damals diese Pappe-Marker für Geld einfach zu wenig. Also es gibt nichts Schöneres, als dann zu sagen, okay, ich kaufe mir das und dann klimpert das Geld hier etc. Da habe ich dann wirklich wieder das Gefühl, jetzt verändere ich was und jetzt gehöre ich wirklich zu einer dieser Familien- oder Stadtpatrizier, die jetzt hier was aufbauen. Und da sind so Metallmünzen zumindest mal mir, die bringen mir diese thematische Erfüllung in ganz vielen Eurogames.
Also gerade bei Kutnahora, ich meine, das Spiel heißt ja die Stadt des Silbers und nicht die Stadt der Pappmarker. Also von daher sehe ich das auch so. Was mich sogar auch oft triggert, ist, wenn Ressourcen einfach nur irgendwelche Würfelchen sind in verschiedenen Farben. Ja. Und ich soll mir dann vorstellen, was jetzt Tuch und was Safran und was Seide und was Gold oder so gewesen ist. Also das ist natürlich irgendwie größerer Aufwand, das zu produzieren. Aber wenn ich dann Ressourcentokens habe, die auch so ausschauen, finde ich das auch gleich schon viel interessanter. Oder auch was Würfel angeht. Es gibt ja nichts Langweiligeres als so ein 0815 D6 Würfel. Aber wenn da irgendwelche Custom Icons drauf sind oder der einfach nur ein bisschen größer oder schwerer ist und du schon irgendwie richtig Bock hast, mit denen zu würfeln, das macht auch schon was mit einem.
Absolut. Es ist Wahnsinn, dass Spiele jahrzehntelang eigentlich diese Würfel hatten, ne? Also, und dass das ganz, ganz normal war. Und da hattest du, was weiß ich, einen kleinen Würfel für einen Einser und einen großen Würfel war dann ein Dreierwert. Und das war eigentlich, und ich glaube, daher kommt das auch, weil ganz viele Spiele, die wir aus der Vergangenheit kennen, ja entweder abstrakte Spiele waren oder Eurogames waren. Und jetzt da halt ganz viele Würfel als Ressourcen da drin waren oder was auch immer da hergenommen wurde. Und dass das eben halt auch dazu geführt hat, dass wir vielleicht heute immer noch Eurogames als weniger thematisch empfinden. Wir arbeiten hier ganz schön Brettspielgeschichte auf, habe ich es gesehen.
Ja, es hat sich schon in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren sehr viel getan. Ich meine, da ist Kickstarter und überhaupt generell Crowdfunding verantwortlich. Ja, genau, das ist das Crowdfunding. Das Crowd kannst du dann ein bisschen bezahlen. Das hat sicherlich da auch einen Einfluss gehabt, auch dass die Leute mehr bereit sind, Geld auszugeben. Also ist ja auch immer eine Frage der Kosten. Ne? So einen klassischen D6-Würfel, der kostet ja wahrscheinlich nichts, aber wenn du da irgendwie nur für dein Spiel besondere Würfel anfertigen lässt, ist das Spiel halt schon wieder ein paar Euro teurer. Und die Leute sind, glaube ich, heutzutage viel mehr bereit, Geld auszugeben. Also gerade, weil ich glaube, die Szene generell von Leuten, die auch wirklich hobbymäßig Brettspiele spielen, dass die auch größer wird. Und glaube ich auch, gerade wenn es jetzt irgendwie so Leute zwischen 30 und 50 sind, die schon mit beiden Beinen im Leben stehen und dann ihren Nerd-Hobbytum da quasi ausleben, die sind ja auch eine finanzstarke Kraft. Und wenn solche Sachen dann sich auch verkaufen, dann kommen halt immer mehr Verlage auch auf die Idee zu sagen, ja, vielleicht sollten wir auch in unseren Komponenten ein bisschen was machen. Und das können ja auch nur kleine Sachen sein. Also diese kleinen süßen Eier aus Flügelschlag zum Beispiel, oder man, ich weiß, da habe ich jetzt gerade die Fruchtgummis in der Hand oder tatsächlich schon die Ressource für das Spiel. Das macht einfach was her und das macht einfach ein anderes Spielgefühl. Und das wäre, glaube ich, vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen, weil das hätte kein Mensch bezahlt.
Ja, das stimmt. Obwohl ich jetzt sagen muss, die Eier aus Schwingenschlag sehen schön aus.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch ein Eye-Upgrade.
Ja.
Wobei ich das eines der weniger thematischen Spiele empfinde. Also, kleiner Side.
Flügelschlag oder Schwingenschlag?
Beide.
Schwingenschlag. Achtung, aber lass uns doch mal darüber diskutieren. Ja, okay. Also Schwingenschlag finde ich absolut nicht thematisch, aber das hatten wir ja auch schon in einer unserer letzten Folgen, wo wir mal explizit über Schwingenschlag und Flügelschlag gesprochen haben, dass es für mich kein Thema ist. Und mir da dieser Erziehungswert oder dieser Informationswert einfach gefehlt hat.
Ja, obwohl ich da ja
bei Schwingenschlag, genau, ja. Und dann hast du halt bei Flügelschlag drin.
Ja.
Und dann finde ich es schon wieder sehr, sehr thematisch, dass du halt Karten hast, wo du einmal eben auch siehst, okay, wie sieht dieser Vogel aus, wo kommt der her, etc. Und das sind dann entweder Informationen, die ich dann äußerst informativ finde, aber auch thematisch. Und Fun Fact, ich habe das mit Freunden gespielt und habe über dieses Spiel erfahren, dass die Vögel fotografieren. Also ich habe gewusst, dass die gern fotografieren etc., aber die haben Reisen gemacht in der Vergangenheit. Da sind sie nach Amerika gegangen und haben da Vögel fotografiert. Und
kann man machen.
Und dann ja kann man machen, ja klar, es ist jetzt vielleicht nicht es ist jetzt natürlich vielleicht nicht so thematisch für uns, aber für die, diese Freude an diesem Tisch, wie thematisch die das fanden, so, und hier guck mal, kannst du dich an den erinnern, ja, den haben wir auch fotografiert, und wie sie dann diese Auslage dann gefüllt haben wie so ein Fotoalbum für sich, das fand ich, war ein super schönes thematisches Erlebnis, fand ich.
Ja, aber dann dann ist halt die Frage, es muss ein thematisches Spiel auch lehrreich sein, weil im Grunde genommen, wenn jetzt jemand ein absoluter Drachenfan ist, dann ist für ihn Thema genug, dass da Drachen drinne vorkommen. Also jetzt so, ne, was ich meine.
Wobei das schon nochmal ein Unterschied ist, finde ich, ob es ein reales Thema ist, bei dem man auch merkt, da ist Recherche reingeflossen, ja, oder ob es einfach ein reines Fantasiethema ist. Ich finde, das schlägt ganz gut die Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass man, je nachdem, mit welchen Themen man sonst im Alltag vertraut ist, unterschiedlichen Zugang zu einem Spiel hat. Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn du selber irgendwie Ornithologe bist und gerne Vögel fotografierst und vielleicht auch so deine eigene Liste schon hast, was du alles schon fotografiert hast und welchen Vogel du dann gerne mal in freier Wildbahn wirklich sehen wollen würdest und da extra sogar in Urlaub fährst, wenn du dann Flügelschlag spielst, das ist ja der absolute Wahnsinn dann für dich. Ne? Da hast du diese ganzen schönen Zeichnungen auch noch und kannst das halt auch wirklich auch alles nachvollziehen, weil du dich damit auch auskennst. Deswegen würde ich sagen, da steckt schon Thema drin. Wenn man aber mit dem Thema nichts anfangen kann, kann man es auch komplett ignorieren. Also ich habe mit Christoph letztens auch drüber gesprochen. Da ging es auch um die Frage, was ist jetzt thematischer? Ich meine, natürlich ist Flügelschlag thematischer als Schwingenschlag. Aber ich habe dann auch gemeint, ich habe das Spiel so oft gespielt, aber hättest du mich dann 3 Stunden nach der Partie gefragt, wie war nochmal die Spannweite vom weißen Albatros, hätte ich auch gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mir 2 Siegpunkte gegeben hat. Also so groß ist der Lerneffekt dann auch nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzt.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Ja, da käme man dann zu dem Thema, ne, wie groß ist oder wie wichtig ist das Thema für die Wiederspielbarkeit, ne? Also im Grunde genommen ist das Thema der ausschlaggebende Punkt oder die Mechanik, aber im Grunde genommen denke ich mir, wenn mir das Thema überhaupt nicht zusagt, dann kann die Mechanik noch so cool sein. Ich weiß es nicht. Also jetzt bei so Kloppern, ich sag jetzt nicht bei so kurzweiligen Spielen, ne, dann da ist die Thematik wahrscheinlich null und nichtig, das ist egal.
Da gebe ich da recht. Also je kürzer das Spiel ist, desto weniger brauchst du eigentlich das. Wobei möchte ich auch, ja, kommt auch wieder drauf an. Also ich spiele unheimlich gern Jaipur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist man ja quasi, das ist dieses Zwei-Personen-Spiel, Kartenspiel, und man verkauft dann halt Waren. Man muss tauschen etc., so ein bisschen taktisch. Und da fühle ich mich schon so ein bisschen so hin und her wie so auf dem Bazar. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Das ist schon ganz lustig, und da komme ich auch immer wieder gerne hin, aber ob es fürs Thema ist oder für die Mechanismus, würdet ihr dann eher auch sagen Mechanismus.
ist witzig, wir wollten heute eigentlich Jaipur spielen, haben es aber nicht gefunden. Dann haben wir Sky Team und Mischwald gespielt. Da kann man sich auch bei beiden fragen, ob die thematisch sind oder nicht.
Dann wahrscheinlich also Sky Team eher als Mischwald, würde ich sagen.
Nein, Sky Team habe ich nicht gespielt, ich kann aber Mischwald sagen. Ist eher so ein Punktefest, aber es sieht halt am Ende schön aus.
Ja, das würde ich auch sagen. Obwohl ich es echt sehr gerne mag, Mischwald, aber das wäre jetzt nicht unbedingt thematisch. Aber das Thema spricht mich trotzdem an, weil es halt Thema Wald, cool.
Ja, glaub, Mischwald ist mittlerweile eines. Ja, Thomas, Entschuldige.
Ich wollte noch sagen, um auf deine Frage nochmal einzugehen, wie was quasi wichtiger ist für den Wiederspielwert, das Thema oder die Mechanismen, da finde ich persönlich eigentlich, ist es eigentlich unabhängig davon immer die Frage, also für mich persönlich, kann ich denn in dem Spiel irgendwas Neues entdecken beim nächsten Mal? Also das kann mechanisch sein, das kann von einer möglichen anderen Strategie, die ich fahre, sein, aber es kann auch thematisch sein, dass ich ein neues Abenteuer, ein neues Szenario oder irgendwas anderes erlebe und das macht für mich dann den Wiederspielwert aus. Also wenn mir ein Spiel gefällt und ich weiß, ich kann das beim nächsten und übernächsten Mal wiederspielen und mache nicht exakt das Gleiche, dann finde ich das schon toll und das kann aber auf unterschiedliche Arten und Weisen generiert werden.
Ja gut, das stimmt.
Wobei thematische Spiele dazu tendieren, und da jetzt, da rede ich vor allem bei Abenteuerspiele oder über Abenteuerspiele. Wenn du die einmal gespielt hast und du kennst die Karten und die sind, also, ja, Moment, vielleicht muss ich es noch weiter eingrenzen, Szenario-Spiele, also ne, Abenteuerspiele mit Szenarien, da ist, was weiß ich, in einer Box 10 Szenarien, wenn du die durchgespielt hast, egal wie immersiv, wie thematisch etc. das war, gehst du dann wirklich daran zurück? Oder dahin zurück?
Kommt drauf an, was es für ein Spiel ist. Also wenn ich zum Beispiel an das Arkham Horror Living Card Game denke, da hast du dann in einem so einem Zyklus 8 Szenarien, hast 8 schöne Spieleabende und dann kannst du es theoretisch nochmal spielen und baust dir einfach komplett andere Ermittlerdecks und versuchst eine ganz andere Strategie zu fahren. Natürlich weißt du dann bestimmte Plotpoints schon und kennst vielleicht gewisse Wendungen, auf die du dich dann schon vorbereiten kannst. Aber trotzdem, da habe ich manche Zyklen tatsächlich auch dreimal gespielt, weil ich das so spannend finde. Ich gebe dir aber recht, ab irgendeinem gewissen Punkt ist dann vielleicht auch tatsächlich Sense, weil man alles, was theoretisch möglich sein könnte, in dem Szenario schon erfahren hat. Aber das Gute ist ja, dass diese szenarienbasierten Spiele meistens eben halt mit vielen verschiedenen Szenarien kommen. Oft gibt es dann auch noch irgendwelche Erweiterungen und dann hält sich das Spiel dadurch auch am Leben, weil du durch die unterschiedlichen Szenarien dann immer wieder neue Abenteuer erlebst.
Ja, lustig, wenn wir gerade bei Szenarien sind. Wir haben ja auch Eurogames, die thematisch sind, wie zum Beispiel Scythe. Und die haben ja auch Szenarien bekommen. Um ja. Nochmal den Wiederspielwert nach hinten raus zu entwickeln.
Letztendlich muss man ja auch sagen, dass die Grenze da auch total verschwimmt, ne? Also das beobachte ich jetzt in den letzten 10 Jahren schon, auch so ein Blood Rage, ja. Ist das jetzt ein Eurogame oder ist das ein thematisches Spiel? Das ist ja, finde ich, so der absolute Hybrid. Also das, was man mechanisch macht, ist so ein klassisches Eurogame, aber da geht's ordentlich zur Sache und da werden die Miniaturen aufs Brett gewuchtet und man greift sich gegenseitig an. Also es hat schon das Feeling von so einem Ameritrash-Spiel. Und ich glaube, diese klare Abgrenzung gibt es heutzutage gar nicht mehr. Es gibt natürlich immer Spiele, die das eine mehr bedienen als das andere, aber da gibt es mittlerweile so viele verschiedene Spielarten, dass ich das gar nicht immer so zielführend finde, diese klare Grenze da zu ziehen zwischen den Arten von Spielen.
Ja, man traut sich da auf jeden Fall mehr mittlerweile, ja. Also ich glaube, Thais hat ja mitunter den Anfang damals gemacht mit diesen. War ja auch lustig, ne? Da hast du auf der einen Seite die Holzkomponenten gehabt und auf der anderen Seite dann halt vom thematischen die Plastikminiaturen. Das ist ganz cool gemacht, ja. Dann gibt's ja auch noch die thematischen Spiele, die kommen jetzt zum Beispiel eher aus dem Kinobereich oder aus dem Filmbereich. Oder von verschiedenen Franchises, zum Beispiel Dune Imperium, sagen ja auch sehr viele Leute, dass es thematisch ist. Und ich glaube, das ist halt, liegt auch daran, dass man halt auch bestimmte Zielgruppen bedient, die ja, also ich meine, Dune Imperium kaufst du nicht, wenn du nicht Dune magst, ja. Und wenn du dann 2, 3 Links zum Film hast, die du dann entsprechend bedienst, dann fühlt sich das entsprechend auch thematisch an. Ist ja auch noch so eine Geschichte, ne?
Frage ist, wirst du auch in diese Szenerie reinversetzt? Das kann das Juro, glaube ich. Also Dune, Juro, glaube nicht wirklich. Also ich sag mal so, ich spiele Dune sehr gerne und ich weiß nicht, ob ich dann sage, oh, ich fühle mich jetzt wie auf dem Wüstenplaneten. Also, und das soll ja eigentlich das Thema so ein bisschen rüber versetzen. Und das habe ich irgendwie bei, jetzt zum Beispiel, wie du vorhin Everdale gesagt hast, ist dann eher das Gefühl.
Also ich kann schon mal die These widerlegen, dass man sich das Spiel kauft, obwohl man nicht Dune-Fan ist. Ich habe mir das Spiel tatsächlich gekauft, nachdem ich es das erste Mal gespielt hatte, obwohl ich kein großer Dune-Fan bin. Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich habe damals als Teenager den David Lynch-Film gesehen. Den konnte man ja auch in die Tonne treten. Ja. Und obwohl ich ein sehr, sehr großer Denis Villeneuve-Fan bin, also ich habe alle seine Filme gesehen und finde, es ist einer der besten Regisseure, der heutzutage arbeitet, bin ich tatsächlich nicht der allergrößte Dune-Fan, weil ich zu dieser Story und zu den Charakteren ehrlich gesagt nicht so den Bezug habe. Trotzdem gefällt mir das Spiel total gut, obwohl ich da jetzt nicht so viele thematische Dinge wiedererkenne. Aber wenn du Dune-Fan bist und dann ziehst du irgend so eine Bene Gesserit-Karte und dann steht drauf, wenn du noch eine Bene Gesserit hast, dann passiert dies und jenes und denkst du, ja genau, das ist ja genau, weil die können ja die Gedanken lesen und der hat ja auf Seite 23 im Buch mit der schon irgendwas zusammen gehabt, da ist ja klar, dass die zusammen funktionieren, die Karten, dann fühlt sich das wahrscheinlich schon wieder thematisch an. Also da ist wieder die Frage, wo man herkommt und was man schon an Vorbildungen mitbringt. Aber das Schöne ist ja bei Dune Imperium, dass es auch wunderbar funktioniert, wenn man mit dem Thema jetzt nicht so viel anfangen kann. Also man sollte generell so mit Science Fiction jetzt und mit diesen Konflikten was am Hut haben. Sonst macht dann das Spiel von den Mechanismen her keinen Spaß. Aber wenn man Dune nie gesehen hat oder gelesen hat, kann man das trotzdem spielen und genießen.
Ja, auf jeden Fall.
True. Wobei, also ich glaube, trotzdem versuchst du ja, also ist es ja trotzdem etwas, was du für eine bestimmte Klientel dann entsprechend machst.
Ja, damit holst du die auch ab.
Klientel Brettspiel und Klientel Dune, Dune-Fans. Ja,
definitiv. Also, dass man da versucht, die gleiche Zielgruppe abzugreifen, das glaube ich schon auch. Das ist ja kein Zufall, dass sie extra für nicht nur ein Spiel, sondern jetzt mit Uprising ja auch quasi das zweite Spiel zum Teil 2 auch getimed haben von der Veröffentlichung. Das ist sicherlich marketingmäßig schon durchdacht gewesen. Jetzt müssen sie sich noch einen dritten Teil wahrscheinlich überlegen, wenn in ein paar Jahren noch eine Fortsetzung kommt.
Ja, das muss ja eine 2,5 werden. Also.
Stimmt.
Weil ist das, was sie jetzt haben, ist ja schon eine 1,5. Was würdet ihr denn sagen, ist denn für euch euer absolutes thematisches Topspiel? Habt ihr da vielleicht zwei Stück, die ihr benennen wollt und vielleicht zwei. Dann auch sagen wollt? Wir können auch mehr machen. Ich hätte eine lange Liste gerade. Ich habe sie noch weiter erweitert. Jetzt musst du sie noch erweitern. Sagen wir mal drei. Drei Spiele, die für euch thematisch sind und warum sie für euch thematisch sind.
Ich fange mal an. Ich hau mal Star Wars Rebellion in den Raum, weil das tatsächlich, ich meine, das basiert natürlich jetzt auch wieder auf einer IP, aber man muss überlegen, das kam auch in einer Zeit raus, wo man noch nicht davon ausgehen musste, dass ein Spiel, nur weil eine bekannte IP draufsteht, auch wirklich gut ist. Und dieses Spiel, finde ich, verkörpert das Star Wars-Universum wie kein anderes. Also die Mechanismen passen auch wahnsinnig gut zum Thema. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat die ganze Originaltrilogie nochmal selber neu geschrieben, wenn man mit dem Spiel durch ist. Weil so viele Dinge drin vorkommen, mit denen man irgendwie was anfangen kann. Aber es ist halt nicht so die Geschichte komplett nacherzählt, sondern man macht das seine eigene Geschichte. Also das halte ich für extremst thematisch. Aber natürlich sehr orientiert jetzt an der Film-Franchise.
Ich habe es hier. Ich hatte es mir relativ schnell da, als es auf dem Markt kam, gekauft und ich habe es noch nicht gespielt.
Das solltest du unbedingt mal machen. Also das ja, ist, wenn man es neu möchte. Kennenlernt, ja. Ist es auch ein bisschen Regelaufwand. Die erste Partie genau. Ist dann auch ein bisschen holprig. Da darf man sich auch nicht abschrecken lassen, weil das kann dann auch mal 4-5 Stunden gehen. Aber wenn man es dann öfter gespielt hat, dann geht das auch in 3 Stunden und da bist du wirklich, weil es ja ein Zwei-Personen-Spiel ist, eigentlich konstant involviert. Also da gibt es keine Downtime. Du bist entweder am Tun oder am Reagieren. Und das ist wirklich großartig.
Wir wollten es immer, meine Frau und ich hatten uns das gekauft und gesagt, das müssen wir unbedingt spielen, weil wir beide Fans sind. Und es kam immer was dazwischen. Gefühlt sind die Kids auch nie mal weg gewesen, wo man gesagt hat, und jetzt setzen wir uns 6 Stunden hin und ballern das Spiel durch. Naja, kommt
ja
vielleicht noch.
Ja, bei mir wird das auch benutzt von meinem Sohn, aber nur, weil er mit den Miniaturen spielt. Also aus dem
Da ist der Aufforderungscharakter nicht von der Hand zu weisen, ja.
Ja, ja. Aber wenn man sich schon HeroQuest kauft komplett, ja, da ist schon die,
mein Sohn
die geht Ansage
in,
da.
Ja, der geht in die.
Dann bleiben wir doch gerade bei dir.
Bei mir.
Was wäre denn bei dir genau das dein...
Ja, bei Jules ist es schwierig, aber was mir auf jeden Fall ist, was ich total toll finde und immer wieder spielen würde, ist Nemesis. Ist einfach so. Also das ist für mich absolut thematisch und ich fieber jedes Mal mit, wenn ich da durch die Gänge gehe. Und ja, das letzte Spiel hatten wir auf dem Spielewochenende, hatte ich dir ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und das war das erste Mal, dass wir es wirklich bis zur Selbstzerstörung hinten geschafft haben und überhaupt bis das gesamte Schiff bis zum Ende, halt bis es in den Hypersprung ging auch. Und dann war mein Ziel war erfüllt, ich habe es geschafft, von diesem Raumschiff runterzukommen. Und dann taucht vor meinem Gegner die Königin auf und diese Königin. Und dann habe ich nur gedacht, ja, weil wenn er nämlich runtergekommen wäre, hätte er gewonnen. Aber mein Auftrag war halt, dass er sterben muss. Also war es halt super, dass die Königin vor ihm auftaucht. Und er hatte nur noch eine Runde Zeit. Und was macht er? Die Königin zieht nur zwei Zweien. Das heißt, sie hat vier und er hat für fünf gewürfelt und besiegt die Königin und kommt raus aus diesem Schiff. Das war so wirklich, du hast die ganze Zeit mitgefiebert und am Ende hast du dann noch den Kürzeren gezogen. Also ich finde das immer super. Also du kannst dich da voll in dieses Spiel reinversetzen. Ich mag's. Ja, genau.
Das war super. Cool. Dann würde ich mal reinsteigen. Und ich weiß nicht, ob das überraschend ist. Food Chain Magnet.
Food Chain Magnet. Habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen.
Du müsstest meinen überraschten Blick jetzt gerade sehen.
Ich finde das, also es sieht ja Grütze aus. Ich finde es aber äußerst thematisch, wenn man so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, äußerst thematisch, wenn man so ein bisschen Marketing und Turbokapitalismus also sich anschaut. Und das ist halt etwas, was, also es ist für mich dieses bessere Monopoly, ja, also das Monopoly wollte ja eigentlich was zeigen, dass es halt, dass man sich als Geschäftsleute dann, dass es ein Rennen ist um viel Geld, um noch mehr Geld zu machen etc. Und das macht Food Chain Magnet total cool und lustig und sich gegenseitig da backzustabben, so die Kundschaft wegzunehmen, weil das Lustige ist ja, jeder produziert dann halt Burger und verschiedene Limonaden oder was auch immer. Und man muss die bestimmte Ressourcen dann auch haben, um damit ein Kunde auch bei dir einkaufen kommt oder essen kommt. Sobald aber jemand anderes zum Beispiel eine Werbung schaltet und jetzt plötzlich sagt, der Kunde möchte nicht nur Burger und Cola, sondern auch eine Limonade dazu und du kannst die nicht bedienen oder die anderen Spieler können es nicht bedienen, dann geht der Kunde auch nicht dorthin, weil der möchte diese drei Produkte. Und das finde ich dann halt wieder total thematisch und die... Also dieses Wirtschaftssystem und dieses gegenseitige Hauen und Stechen, das wirklich so über, also wenn du das mit den richtigen Leuten spielst, in der richtigen Gruppe spielst, man sich teilweise gar nicht mehr in die Augen schauen kann, so dass man sich bis ans Ende des Spiels, und das ist, da habe ich auch immer diese Erlebnisse, dass man dann schon, dass man noch länger drüber spricht. Also es ist halt auch, also es erzählt keine Geschichte. Die Geschichte ist halt dieses Wirtschaftsleben oder dieses Backstabben in der Wirtschaft. Und das finde ich äußerst thematisch. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. aber das wäre mein First Pick.
Ich finde das ehrlich gesagt einen sehr guten Pick. Der wäre mir nicht als erstes in den Sinn gekommen, aber ich gebe dir total recht. Und das kontrakariert natürlich alles, was wir bisher gesagt haben, ne? Von wegen, es muss eine coole Optik sein und man braucht irgendwie geile, genau, Komponenten und so. Aber das Spiel ist ja fast schon eine Simulation des Kapitalismus.
Absolut.
Also das ist ja so gut abgebildet. Wenn du irgendwie in Pizza machst und hast die beste Pizza der Stadt, aber ich biete sie einfach günstiger an, dann kommen die Leute halt trotzdem teilweise zu mir und ich mache dein Geschäft kaputt. Das ist wirklich ein beinhartes, knüppelhartes Spiel, bei dem das Thema, finde ich, extremst gut rüberkommt. Und man muss auch sagen, dass das Artwork der Karten ist auch echt ganz schön. Das hat ja diesen 50s-Vibe. Das sieht auch ein bisschen besser aus als das reine Spielbrett. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe auch schon ganz, ganz wilde Abende erlebt, die richtig hart waren. Also du kannst ja bei dem Spiel nach einer halben Stunde schon feststellen, dass du das Spiel nicht mehr gewinnen wirst und bist dann trotzdem noch 3 Stunden da und musst dann irgendwie herhalten. Also da muss man auch Bock drauf haben und das profitiert auch davon, wenn die Leute auf einem ähnlichen Niveau spielen, weil sonst kann das auch echt in eine krasse Schieflage geraten.
Ja, da gibt's aber einige Spiele, bei denen das so ist. Aber ja, das ist halt dieses, ne, wenn es keinen Ketchup-Mechanismus gibt.
Ha! Ha, nice. Dann.
Ketchup. Genau.
Ich würde noch als zweites vielleicht noch Robinson Crusoe tatsächlich nennen. Ich meine, das ist eines meiner liebsten Spiele und ich finde, das Thema kommt da sehr gut rüber, vor allem, weil es ja so viele unterschiedliche Szenarien auch gibt, die sich auch echt anders anfühlen. Und da sind halt so ein paar Mechanismen dabei, die ich damals, wann kam das raus? 2012, glaube ich. Es war eines der früheren Spiele, die ich mir gekauft habe, die man heute vielleicht gar nicht mehr so machen würde, aber die mich damals wirklich sehr beeindruckt haben, dass man zum Beispiel Ereigniskarten zieht und eine Entscheidung hat, was man jetzt machen möchte. Und wenn man sich zum Beispiel einen Benefit nimmt, Beispiel, du findest irgendwelche Beeren im Wald, also jetzt nicht die Tiere, sondern die Früchte, willst die mit ins Lager zurücknehmen, dann kann es halt sein, dass die später nochmal Probleme machen und dann mischst du einfach die Karte wieder in diesen Stapel und später kommt dann vielleicht wieder die Karte und du musst dann den unteren Teil lesen und dann ist uns allen schlecht geworden davon und wir haben irgendwelche Probleme jetzt 3 Tage später. Das fühlt sich halt extremst thematisch an, weil es nicht nur Karten sind, die man zieht und dann passiert irgendwas, sondern du hast selber auch noch Entscheidungen und musst mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben. Das fand ich damals extremst geil. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das heute gar nicht mehr so machen würde. Da wird wahrscheinlich viel über eine App gesteuert werden. Aber dass man das einfach mit so einer Kartenmechanik umsetzen kann, fand ich damals total beeindruckend. Und das ist ja nur eine von vielen verschiedenen Sachen, die das Spiel meiner Meinung nach schon zu einem coolen Abenteuer machen. Nicht zuletzt auch, weil der Schwierigkeitsgrad so hoch ist. Also das gewinnst du ja nicht jedes Mal, sondern das gewinnst vielleicht jedes 4. oder 5. Mal. Und dann legen sich die Leute wirklich weinend in den Armen, weil sie das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt auch wirklich 2 Stunden lang gelitten. Wir haben uns das auch hart verdient.
Aber auch da, ne, das ist, kann man genau dasselbe wieder sagen, wie es jetzt bei Food Chain Magnet war. Das musst du abkönnen. Das musst du wirklich abkönnen. Also, da ein paar Mal zu verlieren, bis du dann wirklich mal gewinnst. Und natürlich, da fühlst du dich natürlich, wie soll ich sagen, wieder glücklich und froh. Und da hast du wirklich auch was geschafft. Aber ich hatte es damals für mich abgehakt, weil es war mir dann einfach sehr, 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 sehr anstrengend. Mhm. Ich will nur sagen, es ist thematisch. Ich finde es auch total thematisch. Leider nichts für mich. Ich habe immer nur auf die Mappe bekommen und ich konnte mich nicht wehren.
Ja, man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz und ich kann total nachvollziehen, dass einem das nicht, dass einem das keinen Spaß macht, wenn man immer auf die Mütze kriegt. Vor allem, weil das Spiel auch jetzt sehr regelintensiv ist. Also die Grundregeln sind nicht so kompliziert, aber es ist schon an gewissen Stellen sehr kleinteilig und das kommt ja auch noch dazu. Also du hast ein komplexes Regelwerk und dann auch noch einen hohen Schwierigkeitsgrad. Und wenn du dann 2 Stunden spielst und denkst, egal was ich mache, erst werde ich vom Tiger aufgefressen, dann habe ich Durchfall, dann fährt das Schiff am Horizont vorbei und sieht uns nicht, jetzt ist uns die Hütte abgebrannt, ach, jetzt kommt auch noch ein Gewitter, ja, großartig. Wir haben ja eh keine Chance, dass man dann sagt so, nee, Leute, das spielen wir jetzt irgendwie nicht nochmal, das kann ich total nachvollziehen.
Ja, aber good pick. What about yours, Basti?
Ja, wird schon schwieriger. Nee, das Problem ist, ich habe manche davon noch nicht gespielt, deswegen, ich glaube, was auch eine sehr gute Story hat, ist Hegemony, aber das müsste ich erst noch spielen, deswegen würde ich da jetzt nichts zu sagen. Aber was ich sonst hätte, ist Tricerion, da wo wir als Zauberer sozusagen auftreten. Und ich finde halt dieser Konkurrenzkampf, den du zwischen den Zauberern hast, und um Requisiten, um Angestellte und dann halt um die beste Auftrittszeit, finde ich halt, und genau auch um die beste Werbung, also Werbeplatzierung, wo setzt du die Plakate hin und. Und umso spannender der Auftritt, umso mehr Punkte machst du oder halt auch nicht, je nachdem, wenn du dich halt nicht so viel traust oder halt kein Geld für gute Requisiten hast. Ich fand, das ist sehr gut eingefangen in dieser ganzen Optik und der Mechanik, also spiele ich halt sehr gerne. Und ich finde schon, dass
da das Zauberthema an sich, glaube ich, da wirklich am besten gewählt wurde für diese Mechanik, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr gut und ich spiele es auch immer wieder gerne. Ja, das wäre jetzt so meiner noch. Das
kann ich sehr absolut nachvollziehen. Das Thema. Ja. Also das finde ich auch wirklich gut, auch zum Beispiel dieser Mechanismus, dass du eben Requisiten hast und keine Ressourcen, also dass du die Sachen nicht verbrauchst, sondern du hast die dann in deinem Inventar und dann kannst du später auch wieder einen anderen Trick damit lernen. Das fühlt sich total sinnvoll und thematisch an und ich finde, das lebt auch total vom Artwork von Wille Farkas, die hat einfach einen total coolen Stil, der dich schon so in dieses 19. oder 18. Jahrhundert, wann das Spiel so reinzieht, dieses Prestige-mäßige, wo du schon denkst, ja, hier wird ja noch mit so nicht mit irgendwelchen digitalen Sachen gearbeitet, sondern wird noch handwerklich, wird da über Monate lang irgendeine Apparatur gebaut, die man dann auf die Bühne stellen kann. Ja. Also auch ein sehr guter Pick. Der hätte ich jetzt gar nicht auf der Rechnung gehabt, aber ist auch echt ein gutes Ding.
Ja, kann ich nur beipflichten. Also ich finde das auch cool, dass man halt neue Zaubersprüche, neue Tricks quasi raus sich dann entsprechend pickt und die dann, wenn man sich ein bisschen auch mit dem Magier-Thema so ein bisschen auseinandersetzt und ausgesetzt hat, dann ist das tatsächlich etwas, was ich auch sehr, sehr thematisch als sehr thematisch empfinde. Wobei da das einzige Manko, was an dem Spiel ist, dann, mich hat diese Vorbereitung, ne, alles um diesen Trick vorbereiten, immer total thematisch abgeholt, aber dieses, wann platziere ich wo und wie, dass ich am besten die besten Bühnenplätze etc. habe oder wo setze ich mich da rein, das fand ich dann wieder so ein bisschen mechanischer. wobei es dann auch wieder natürlich zum Thema gepasst hat. Also es hat mich nicht gestört, aber ich war mehr in dieser Zauberkiste, an dieser Zauberkiste, an der man baut, interessiert. Die hat mich da total abgeholt.
Ich stimme dir absolut zu. Wenn es irgendwas gäbe, was ich weglassen würde mechanisch, wäre es auch genau dieses Gepuzzle von diesen Plättchen, um zu gucken, wo da die richtigen Anschlüsse sind.
Ja.
Ich meine, das ist thematisch gut erklärt, dass man sagt, man möchte unterschiedliche Tricks machen, damit man ein schönes Bühnenprogramm hinstellt. Aber das fühlt sich in dem Moment, wo man das puzzelt, nicht so an, sondern eher wie so eine Hardcore-Knobel-Sudoku-Aufgabe, die man jetzt versucht irgendwie hinzukriegen, um noch die Punkte da abzustauben.
Ja.
Ja, und was ist deins noch?
Ja, da würde ich noch weitermachen, genau. Und ich muss das. Ich hoffe, ich nehme es dir nicht weg, Thomas.
Anak. Ich bin gespannt. Nimmst du mir nicht weg, nee? Kannst du gerne was zu erzählen?
Na, weil, also ich weiß ja, das ist ja auch eins deiner Lieblingsspiele, aber ich finde es auch ein äußerst thematisches Spiel. Ja, also es ist vielleicht ein bisschen zweischneidig, weil es hier und da sich dann doch ein bisschen mechanisch anfühlt, aber für mich ist es tatsächlich dieses Entdecken, ne? Du hast ein Entdecken, also diese Entdeckengeschichte, dass du halt sagst, okay, Indiana Jones mäßig, deckst du dann halt einen neuen Tempel auf, da sind dann auch Monster, die du da irgendwie aus verschiedenen Filmen entsprechend kennst, dass es dann halt da eine Falle oder sonst was gibt und da muss man sich davon befreien, sonst gibt's dann halt einen Malus an der Stelle. Und das, was mich auch noch total abgeholt hatte, weil auf der einen Seite hast du halt diese Entdeckungsgeschichte, was ja an für sich ja thematisch ist, aber auf der anderen Seite hast du halt diesen Track, diesen Forschungstrack. Und da fand ich es immer lustig, dass du erst mit der Lupe nach vorne gehen musst und dann mit deinem Heft. Das ist nämlich thematisch. Ich schreibe ja nicht erst was auf, bevor ich es nicht erforscht habe. Und das fand ich immer als so ein kleiner mechanischer Gag, um ein Thema nochmal zu unterstreichen. Und Artwork etc. von den Karten etc. ist natürlich auch mega bei dem Spiel. Dementsprechend ist das für mich immer so ein Indiana Jones Film Nummer 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem wie oft man Anna gespielt hat.
Ja, also da trittst du bei mir offene Türen ein. Ich mag dieses Thema eben auch total gerne. Da gibt es auch Ketzer, die sagen, sie finden das gar nicht so thematisch, weil man im Endeffekt ja nur Ressourcen ineinander konvertiert. Das kann ich sogar auch nachvollziehen, aber ich persönlich finde es auch sehr thematisch. Allein durch den Look, auch die ganzen Gegenstände. Also wenn der Hut und die Peitsche in der Auslage liegen, da ist mir das völlig egal, ob das zu meiner Strategie passt. Die brauche ich halt unbedingt. Und zwar am besten beide, weil sonst kann ich irgendwie nicht weiterarbeiten. Also das spricht mich auch total an. An der Stelle vielleicht mal die Frage, welcher ist euer Lieblingsfilm der Indiana Jones Trilogie? Es gibt ja nur drei Filme, wie wir wissen. Welcher ist euer Liebling?
Der dritte ist ganz weit vorne, aber ich mag auch den ersten.
Ich müsste so noch mal gucken, das ist das Problem. Das ist schon ewig her, wo ich das geguckt habe. Den ersten mag ich auf jeden Fall, aber gut, das war einfach, weil es der Einstieg war, glaube ich. Deswegen ist der einem so im Gedächtnis geblieben, vor allem da mit der Statue und den rollenden Felsen und so, ne? Das ist ja so dieses, aber schwierig. Nee, ich glaube auch der dritte ist auch ganz cool, ja, doch.
Ja, es geht ja immer darum, ist es der erste oder ist es der dritte? Ich meine, Temple of Doom war ja auch noch irgendwie ganz, ganz trashy fun.
Ganz lustig.
Danach, finde ich, kam nicht mehr was Ordentliches. Aber die Frage ist ja immer, ist man eher ein Raiders-Fan oder eher ein Letzter Kreuzzug-Fan? Jetzt habt ihr beide genannt, aber kann ich auch verstehen. Die sind auch unterschiedlich genug, dass man sie beide, finde ich, gut gucken kann.
Ja, alles, was danach kam, fand ich auch schwierig. Und den letzten Teil fand ich auch sehr eintönig. Also wie oft man das Wort Nazi etc. hören musste, war schon hart.
Ja, ich finde, die letzten beiden haben sehr, sehr viele Probleme gehabt. Genau. Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum Harrison Ford mit seinen, ich meine, wie alt ist der Mann jetzt? 80 oder so um die Ecke? Warum der tatsächlich diese Rollen, man merkt ihm ja auch an, irgendwie sein Herz hängt noch dran, aber so richtig motiviert ist er auch nicht mehr. Auch den Han Solo, den er gespielt hat, hat er ja auch eher so runtergerockt. Man kann die Sachen ja auch, finde ich, mal gut sein lassen, ne? Also das kann dann irgendwie auch nicht mehr den Flair haben, wie die Filme von damals.
Ja, das stimmt. Ja,
man muss halt wissen, wann es genug ist.
Ja.
Ich hätte
das
noch
ist keine Überleitung.
Ich hätte noch ein thematisches Spiel, weil das könnte ich mir vorstellen, habt ihr vielleicht beide gar nicht gespielt. Und zwar ist es Android Netrunner.
Habe ich nicht gespielt.
Nee, habe ich auch nicht gespielt.
Ja, es ist auch heutzutage gar nicht mehr so einfach. Es gibt mittlerweile eine Fan-Community, die dieses Spiel wieder neu auflegt. Aber ansonsten ist es ja durch. Es war ja ein Living Card Game. Und das ist ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel, bei dem einer ein Hacker spielt und einer spielt eine Corporation. Und der Hacker versucht sich so seinen Rig aufzubauen mit verschiedener Hardware und Software und Viren und so weiter und irgendwelchen Kontakten. Und der andere versucht sich sozusagen so seine Server aufzubauen und die zu schützen mit Antivirenprogrammen, alles durch Karten symbolisiert. Und dann versucht man eben halt da irgendwelche Runs zu machen und da irgendwie einzudringen in das entsprechende System und dann die verschiedenen Agendas zu klauen, die dann teilweise auch wieder irgendwelche Fallen enthalten können und so. Also das ist tatsächlich eines der thematischsten Spiele, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Als das damals rauskam, war ich eine Zeit lang auch echt drin und habe das regelmäßig gespielt. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also da hast du wirklich das Gefühl, wenn du dir dein Deck schon zusammenbaust, dann tauchst du schon in diese Cyberpunk-Welt ein und überlegst dir, welchen Runner willst du spielen und was würde dir denn thematisch mitbringen und wie passen die Programme zusammen. Und da ist wirklich alles, was man mechanisch macht, irgendwie thematisch auch abgedeckt. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist nicht so ganz einfach, da reinzukommen, weil es natürlich auch wieder sehr regelintensiv ist und die Anleitung jetzt auch nicht besonders geil ist. Aber dadurch, dass das jetzt so als Online-Community wieder auflebt und man da auch wieder Sets kaufen kann, kann ich euch das empfehlen, das euch mal anzuschauen. Also das ist, wenn man auf das Thema steht, das ist richtig gut.
Ich bin da immer rumscharwenzelt drüber und habe gesagt, ah ja, das sieht schon cool aus, aber ich habe nie auf Go gedrückt quasi. Aber ich scheine das jetzt zu bereuen.
Du brauchst da halt jemanden, mit dem du das spielen kannst, also der sich da auch ein bisschen einliest in die Thematik und sich coole Decks baut. Also das ist kein Spiel, was du am Abend, wenn die Kinder schlafen, sagst, so Schatz, wie schaut's aus mit einer Runde Android Netrunner? Ich erkläre dir jetzt mal kurz die Regeln und zwei Stunden später stellst du fest, ups, jetzt ist doch schon Schlafenszeit. Also das, da muss man gewillt sein, sich ein bisschen einzuarbeiten, dann wird's auch erst richtig gut. Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann aufgehört habe damit, weil ich war nicht gut genug, um an so krassen Turnieren teilzunehmen. Aber ich habe auch dann keine Spieler mehr gefunden, die auf meinem Niveau sind. Ich war so zwischendrin, zwischen Anfänger und Pro. Und das war dann irgendwann gar nicht mehr möglich, Leute an den Spieltisch zu kriegen.
Ja, das ist ja einer der Nachteile von solchen Spielen. Next Pick, Basti.
Ja, wenn ich noch einen hätte. Nee, habe ich noch. Doch, ist mir noch einer eingefallen eben. Ja, Anachrony fand ich zum Beispiel auch recht thematisch, weil ich finde es eigentlich ganz cool, diesen Twist, dass man eigentlich schon weiß, dass eine Katastrophe auf einen zurollt. Und Grunde genommen man die Vorbereitungen trifft und das durch Zeitreisen. Also sprich, dass du dir Waren durch die Zeit schicken kannst. Ich fand, dieses Zeitreisethema wird nämlich in Anachrony ganz gut eingefangen, finde ich persönlich. Also ist zwar nur eigentlich ein Worker-Placer an sich, aber ich finde die Thematik, die Anachrony rüber transportieren möchte mit diesen Zeitreisen und dass die Leute halt Angst haben vor der Katastrophe, die sie aber ja schon wissen durch diese Zeitreise und die Vorbereitung darauf hinzuarbeiten dann, dass du den Planeten verlassen könntest oder so, das finde ich cool gemacht. Also das ist mir noch eingefallen.
Ich sehe schon, du bist ein großer Fan von Mindclash Games.
Hey, ja.
Ja, man hat das ein bisschen rausgehört. Ja.
Zu Recht. Also ich finde Anachrony auch hervorragend. Das ist ja nicht nur dieses Zeitreise-Element, auch die Tatsache, dass du unterschiedliche Arbeiter hast und dass du dir dann in so Exosuits packen musst, als stimmt. Miniaturen, damit die auf den Planeten gehen. Und also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sich echt extrem thematisch anfühlen. Und mir ging es da wie dir. Als ich die Anleitung gelesen habe, dachte ich mir auch so, wie, die wissen schon, was auf die zukommt? Ja, ein Zeitriss? Wir können irgendwie über die Zeit kommunizieren und so. Das fand ich irgendwie alles total cool und ist auch eine sehr eigene Welt. Also das ist halt nicht irgendeine IP, sondern die haben sich das alles selber ausgedacht und dann riesen Lore noch in ihrem Artbook da zusammengeschrieben. Also da gehe ich absolut mit. Das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel für ein sehr thematisches Eurogame.
Kann ich nur beipflichten. Das ist auch einer der Spiele, die ich sehr gern mag. Und dass diese Idee, dass ich mir quasi selbst etwas aus der Zukunft schon nehmen kann, dass ich halt irgendwann in der Zukunft zurückgeben muss. Ansonsten passieren da Anomalien, was man ja auch nachempfinden kann. Ich meine, wie viel Zeitreisefilme gibt es, die dann sagen, so, nee, du darfst in der Vergangenheit nichts verändern. Wenn du das machst, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Das lebt ja davon. Und da hast du es halt hier nochmal in einem richtig guten Eurogame verpackt. Also absolut, absolut toll. Und aber auch hier spielt tatsächlich diese Miniaturen auch wieder eine extrem große Rolle, wie immersiv das Spiel ist. Ich fand das nämlich irgendwie cooler, das in diese Miniaturen dann reinzustellen, diese Arbeiter, also diese Exosuits wirklich als Suit zu sehen. Das hat das Ganze nochmal schöner gemacht an der Stelle.
Das stimmt, aber ich habe es auch immer nur damit gespielt, deswegen kann ich.
Ja, absolut richtig, richtig gemacht.
Ohne Exosuits unspielbar.
Ja, genau, muss man sagen.
So, ich hätte noch ganz viele auf der Liste.
Ja, einen darfst du noch.
Ja, also Honorable Mentions, Twilight Imperium, Twilight Struggle. Werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ich glaube, dass jeder, der die Spiele da gespielt hat, wissen, dass die äußerst thematisch sein können. Ich würde aber noch, ich würde tatsächlich den Eurogame nennen, was für mich thematisch ist. Nicht vom Artwork her, nicht unbedingt von Materialitäten her, aber von einem Mechanismus her. Und das ist Village. In Village sind wir im Mittelalter und wir haben unseren Hof, haben Familienmitglieder und versuchen uns in dieser Stadt auf dem Haupttableau entsprechend Punkte zu machen, an denen man einfach verschiedene Aktionen ausführen kann. Zum Beispiel, dass man sich Karren herstellt, dass man ein Familienmitglied zu einem Priester macht oder ins Rathaus schickt oder zum fahrenden Händler macht, etc. Also gibt es da verschiedene Aktionsmöglichkeiten, aber das Schöne dabei ist, wir bezahlen hier in Ressourcen, aber auch in Zeit. Und in Village sterben unsere Miepel. Unsere Familienmitglieder. Also müssen wir auch gucken, dass wir quasi neue Familienmitglieder zeugen, beziehungsweise ne, dass die nächste Generation dann entsprechend kommt und dass du dann immer mehr Arbeiter bekommst, wobei du ja auch wieder Arbeiter verlierst, weil du eben mit Zeit zahlst und dass Zeit quasi eine Währung ist. Und das finde ich äußerst thematisch. Weil ich glaube, damit kann jeder was so ein bisschen anfangen. Ja, du hast dieses Spiel und du hast so deine Sachen entsprechend zu tun, um Punkte zu kriegen, aber du hast halt diese Vergänglichkeit des Lebens halt in ein Spiel reingebaut. Und das in einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Und das ist ja auch etwas, was das Spielende triggert, ne? Je nachdem, wie viele Leute dann oder Miepel dann quasi im Friedhof oder in der Chronik der Stadt stehen, beendet er das Spiel. Und ich empfand das immer als sehr interessant, auch am Tisch die Leute zu erleben, die einmal dieses Thema Tod in einem Brettspiel erst nochmal also akzeptieren mussten. Es gibt Leute, die haben gesagt, okay, ich sehe das nur als Mechanismus und hier und da und das, dann triggere ich das entsprechend. Aber es gab andere, die dann halt an ihren Miepel gehangen haben und gesagt haben, ich will aber nicht, dass der jetzt stirbt. Ich will jetzt aber das und das nicht. Und das Thema Tod ist schwierig. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die meisten Menschen tatsächlich was damit anfangen konnten. Und vielleicht ist das Spiel nicht thematisch, aber dieser Mechanismus war's. Und das hat irgendwie was mit den Leuten, mit denen ich gespielt habe, da immer gemacht. Zumindest mal beim ersten oder noch beim zweiten Mal. Wenn du es paar Mal gespielt hast, dann ist das vielleicht nur noch Mechanismus. Aber dieses erste Entdecken, oh, da sterben meine Miepel. Und es ist ein Spiel über Vergänglichkeit. Das hat was mit den meisten Leuten gemacht, mit denen ich gespielt habe. Kennt ihr das?
Also Village ist tatsächlich auch eins der Lieblingsspiele von mir und meiner Frau. Wir haben das damals auch relativ früh entdeckt, als wir in das Hobby so eingestiegen sind. Und tatsächlich war genau dieser Mechanismus das, was mich auch so fasziniert hat, weil ich das aus anderen Spielen überhaupt nicht kannte. Also generell sich damit thematisch auseinanderzusetzen, fand ich schon interessant. Und es ist ja spielmechanisch auch total entscheidend, wenn du da irgendwie den Karl einsetzt in irgendeinem Handwerk und dann stellst du fest, Mist, das war ja irgendwie ein Einser-Arbeiter, der muss dann irgendwann dran glauben und dann heißt es irgendwie 5 Runden später, Karl Ransayer ist tot. Du kannst den da wieder rausnehmen und hast total viel Progress verloren und musst dann erstmal wirklich mit diesem Verlust umgehen, auch für deine Engine. Mhm. Das fand ich total spannend. Das spielen wir auch heute noch sehr, sehr gerne.
Ja, dasselbe hier. Ja, ich habe es leider noch gar nicht gespielt. Das ist wieder so ein Spiel, was ich unbedingt noch nachholen muss.
Das war noch aus der Zeit, als Inka und Markus Brandt nicht für die Exit-Spiele bekannt waren, sondern für solche Sachen wie Village.
Ach so, okay.
Village und, wie hieß das, Rajas of the Ganges.
Ja, genau.
Ja. Relativ nah beieinander.
Ich habe mit Brettspielen erst wieder angefangen. Mit Terraforming Mars, glaube ich, ja. Also ich habe auch kleiner Kindheit viel gespielt und dann aber erst spät wieder angefangen, muss man sagen. Deswegen habe ich da noch so ältere Spiele, ja, noch Lücken, sag ich mal so.
Ja, also Village musst du unbedingt mal spielen. Das dauert auch nicht so lang. Das war damals auch Kennerspiel des Jahres. Also da bist du irgendwie in der Viererrunde bist du da in 1,5 Stunden auch durch und hast echt ein cooles Erlebnis gehabt.
Ja, dann genau. Muss ich mal. Oder Phil zeigst mir mal.
Ja, können wir gern machen. Aber es ist tatsächlich auch bei jeder Spielerzahl gut. Es macht tatsächlich, finde ich, keinen Unterschied, ob du das jetzt zu zweit oder zu viert spielst. Also es ist sehr gut skaliert. Also dieses Spiel ist wirklich sowas von clean. Ich habe da nichts, an dem ich was auszusetzen habe. Normalerweise hat man ja hier mal so ein bisschen tick, tick, tick da, ein bisschen was zu beschweren. Aber und du brauchst eigentlich auch keine Erweiterung. Also das Base Game reicht absolut.
Stimme ich
zu. Kriegt man auch auf Kleinanzeigen. Wenn jemand noch eine alte Perle sucht.
Ja.
Eine alte Spielperle. Sehr gut. Ich glaube, an der Stelle können wir das Thema langsam schließen, außer ihr hättet da noch 2-3 Punkte, die ihr ergänzen wollt.
Also wir können da die ganze Nacht noch über thematische Spiele sprechen, aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung dazu. Es gibt Gott sei Dank ja wirklich sehr, sehr viele thematische Spiele mittlerweile. Und was ich auch cool finde an dem Status unseres Brettspiel-Hobbys, es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Themen mittlerweile. Aber wenn ich an solche Sachen wie Obsession denke oder eben auch Kitchen Rush, also es ist wirklich für jeden Geschmack mittlerweile was dabei. Es ist eben nicht nur alles Fantasy, Mittelalter und Sci-Fi, sondern du kannst, egal was dich interessiert, du findest irgendwo ein Brettspiel, das dich anspricht.
Gibt's doch sogar als Clinic Rush, ne? Das wäre jetzt mal auf.
Ja. Das ist noch abgefahrener. Da musst du nicht dann kleine Minispiele machen und Röntgenbilder beurteilen und Operationen durchführen und so. Da kommst du echt ordentlich ins Schwitzen.
Ah, das wäre was für mich. Das fände ich cool.
Ich mag keine Hektik.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber bei Kitchen Rush ging es immer. Also mit den Kindern vor allem. Die haben das sehr gerne gespielt. Und spielen es auch immer noch gerne. Also.
Ihr hattet vor kurzem Spielewochenende, nicht wahr?
Richtig, ist noch gar nicht allzu lange her.
Das war jetzt mal ein harter Überleitung.
Out of the blue.
Aber es war eine.
Ja, das stimmt.
Ja. Da haben wir übrigens auch sehr viel thematische Spiele gespielt. Das wäre doch eine gute Überleitung gewesen.
Ja, welche denn?
Also waren wirklich extremst viele. Nee, es war wieder fantastisch. Wir hatten das ja wieder an Pfingsten gemacht. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man da einfach noch einen Feiertag mit dabei hat. Und dann waren es halt wirklich zwei ganze Tage und zwei, sag ich mal, halbe, drei Vierteltage. Und da kommt man dann schon wirklich ordentlich zum Spielen.
Das glaube ich. Ja, ich hatte mir das Video angeguckt. Es war auf jeden Fall, klang alles sehr interessant. Ich war auch ein bisschen neidisch. Das nächste muss ich vielleicht doch auch mal da hinkommen.
Ja, musst du mal rumkommen. Also das ist ja auch was sich stetig weiterentwickelt. Als wir das erste Mal gemacht haben, waren da, glaube ich, 30 Leute. Beim nächsten Mal waren es dann schon irgendwie so gute 50. Und das wird halt irgendwie immer ein bisschen größer. Und die Community, die da kommt, die hat halt auch so wahnsinnig viele Ideen, was man denn da alles machen könnte und anbieten könnte, weil man dann halt auch die Zeit dafür hat. Und wir hatten diesmal halt wirklich neben dem obligatorischen Blood in the Clock Tower Raum, der ein absoluter Traum war, haben wir halt dann auch Rollenspiele gespielt und wir haben ein Lucky Lux Turnier gemacht und Two Rooms in the Boom haben wir gespielt. Und also ganz viele Leute, die gesagt haben, ey, hier kann man mal Hegemonie spielen und hier kann man mal Voidfall aufgebaut lassen, sodass die Nächsten sich die 1,5 Stunden Aufbauzeit schon sparen. Und da spielst du halt Spiele, die du sonst im Alltag vielleicht gar nicht spielen kannst. Das ist sowas wie ein Twilight Imperium. Das spielst du halt als eines von vielen Spielen an so einem Wochenende.
Ja, ich mag auch immer solche Wochenenden. Ich fahre ja immer hier zum Brettspielwochenende in Kalka. Aber euer, das Community-Treffen ist es meistens in Bonn, ne? Oder?
Ja, genau.
Genau,
ja.
Das ist bei mir um die Ecke, deswegen. Ich komme ja aus
Aachen. Das wird sich dann schon sehr anbieten, ja.
Na, wenn ich da mal, es ist halt immer weit von Bayern, ne?
Ja, fährst du einfach mit. Aber
du schaffst es ja auch, Thomas.
Wollte ich sagen. Ja,
richtig, aber ich habe festgestellt, es gibt einen Zug am Tag, eine Verbindung, die durchfährt nach Bonn-Siegburg. Da bist du in 4 Stunden und 2 Minuten direkt von München Hauptbahnhof in Bonn-Siegburg und kannst da direkt aufs Spielewochenende gehen. Aber ich gebe dir recht, ja. Also es ist natürlich immer, es ist ja mit all den Sachen so, auch Essen, Berlin-Con und so weiter. Es ist halt ja schon immer eine gewisse Fahrzeit. Und wenn man nur für ein Wochenende fährt, dann springst du dann irgendwie Freitagabend nach der Arbeit irgendwie rein und fährst am Sonntag wieder zurück. Das ist dann schon auch ein bisschen Stress. Also je nachdem, wie gut man sich dann im Auto oder Zug erholen kann, muss man sich dann schon immer überlegen, ob sich das lohnt.
Wobei, also es ist für mich, ich denke es immer, dass sich's entsprechend lohnt. Aber ja, je nachdem, wie stressig dann der Job ist oder was für Art Job man dann macht, ist natürlich immer so eine so ein Trade-off, ne? Also ein Wochenende Brettspiel ist auch anstrengend, ja. Und wenn du dann sagst, okay, ich brauche 1-2 Tage oder einen Tag, um mich zu erholen von den Strapazen der Woche oder wie auch immer, dann überlegt man sich das dann auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem hier und da am Start und bin jetzt ja auch auf der Spiel doch jetzt in 2 Wochen am Bodensee. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, dass ich dann auch es wieder schaffe. Dieses und letztes Jahr war es ein bisschen schwierig, aber auch wieder auf solche Brettspielwochenenden zu kommen.
Ja, ich bin nächste Woche auf einem Brettspielwochenende. Yay! Grüße gehen raus, ist vom BGT, ja, vom Board Game Theory, vom Podcast. Die veranstalten das, cool. Deswegen. Ist denn ihr erstes Brettspielwochenende? Ja, bin mal gespannt. Ist hier in Blankenheim auf einer Burg. Es gibt auch noch ein paar Plätze. Ich mache jetzt mal Fremdwerbung, aber ist egal. Umso mehr Spieler, nice. Umso besser ist es ja.
Also gerade Burg finde ich cool.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wie thematisch ist denn das? Jetzt müsste ja jeder seine Mittelalterspiele rausbringen und sagen so, bam, hier. Wir machen ein thematisches Wochenende auf der Burg.
Ja. Da kommt natürlich auch geil. Twilight Imperium und sie machen auch Rollenspiel und das, was sich natürlich definitiv anbietet, Rollenspielgruppen in so einem Umfeld. Ja, da kommen auch einige Spiele auf den Tisch. Ich bin schon ganz gespannt. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr cool. Alright. In meinem Sinne des Time Watchers bin ich heute wahrscheinlich gar nicht so richtig nachgekommen.
Nee, bist du nicht wirklich. Ich
immer so, dass das so ein
bisschen. The Watcher auf eine Stunde, of Time.
The Watcher of Time.
Wir haben auf jeden Fall fast den Rekord, wenn wir jetzt noch 3 Minuten reden.
Du kannst jetzt noch überleiten zur Werbung für die neue Netflix-Serie Time Watcher und Wonderboy.
Ja, genau.
Wo wir bei Wonderboy werden. Diese Ausleitung mache ich nicht.
Sehr schön, haben wir alles doch untergebracht.
Ja, jetzt ist alles.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle bedanken bei dir, Thomas, dass du heute dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Und ja, wir hoffen, dass wir das demnächst mal wieder hinbekommen. Dann vielleicht mit einem anderen Thema. Weil thematische Spiele, wie du gesagt hast, könnten wir jetzt noch Stunden weitermachen.
Ja, definitiv. Oder wir hocken uns auf der BerlinCon zusammen und bringen hier mal jemanden Village bei.
Ja, wenn ich auf der BerlinCon, dann bin ich immer im Urlaub. Das ist das Problem. Ich schaffe es nie dahin. Dieses Mal
fahre ich auch gerne jeden anderen.
Ja, eine andere Veranstaltung.
Wir bringen auch gerne jedem anderen die Village, das Village bei.
Ja, genau.
Das ist das Spread the Word. Ist sehr cool. Dann, die letzten Worte gehören dir, Thomas.
Oh, welche Ehre, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich kann nur sagen, nochmal vielen Dank für die Einladung und an alle Zuhörer da draußen, spielt mehr Brettspiele. Egal, ob sie thematisch oder nicht thematisch sind, verbringt Zeit mit euren Liebsten und dafür sind Brettspiele einfach ein wundervolles Medium und ja, genießt die Zeit.
Waren doch schöne Abschlussworte. Ja, von mir auf jeden Fall auch ein Dankeschön. Und war super. Und jetzt haben wir fast, komm, 1 Minute, das schaffen wir noch. Was haben wir noch? Darf ich aber nichts rausschnippeln.
Da wird es kritisch. Nee, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht mit euch zweien und ich würde sagen, wir hören uns und bis bald.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.